Wir haben 14.47 Uhr und den 9. Februar. Wir haben einen Sonntag. Sabrina kommt und fegt über uns hinweg.
Die Ruhe vor dem
Sturm.
Düdüm.
Düdüm.
Düdüm. Hast du schon die Balkone und alles vorbereitet?
Tatsächlich. Ich habe das Auto in Sicherheit gebracht. Aber mal gucken. Also die Kölner Schulen haben ja sogar frei morgen. Aber wir nicht. Wir müssen uns der Gefahr stellen.
Krass. Troisdorf ist mutiger.
Voll mutig.
Ist so cool. Das Arbeiten.
Yes.
Sei dankbar.
Bin ich.
Gut.
Habemus Papam.
Was?
Ich weiß es nicht. Ist das nicht irgendwie sowas, was der Papst sagt?
Ja, ich war nicht sicher. Der Dönermann oder der Papst?
Irgendwas mit Dankbarkeit. Keine Ahnung. Gracias.
Gut. Wofür bist du noch dankbar?
Für meinen neuen Stundenplan.
Wieso?
Weil ich wieder seriös unterrichten kann, eine EF habe und eine neue 5. Klasse und die alle voll cool sind. Ich kann mal nur kurz, also das ist jetzt nicht so spektakulär, aber schön ist die Erfahrung mit der EF, weil das
sag
ist
mal kurz, was EF?
Achso, sorry, die EF ist die 10. Klasse, die ERF, Abkürzung für
und so ein Scheiß, ich frag mich das
Einführungsphase.
Nicht
Einführungsphase. Es macht keinen Sinn, das F. Das heißt aber Einführungsphase. Es ist die Einführungsphase.
Okay.
Ja, gut. Weil die Erprobungsstufe ist 5., 6. Klasse und die EF ist die 10.
Okay.
Und es ist die Einführungsphase.
Okay. Ey, gut, aber jetzt wissen die alle, was gemacht. EF ist. Ja.
Und das Coole ist, das ist quasi ein Kurs, wo ich Kurse gesehen habe und so gemerkt habe, geil, da sind voll viele aus der AG freitags drin, die ich quasi schon seit...
Seitdem du in der Schule warst.
6 Jahren gefühlt kenne. Achso, ja genau, die AG schon seit Ewigkeiten drin bin und wo jetzt Leute drin sind, die ich schon echt Ewigkeiten kenne.
Mhm.
Und das ist total cool, weil es ist, ich weiß nicht, ob das sehr erfahrenen Kollegen auch so geht, aber ich bin immer noch, wenn du das erste Mal in eine Klasse kommst, bin ich nervös, weil man immer so denkt, okay, wie wird das laufen? Wer ist hier der Coole? Wer sind die Lustigen? Mit wem willst du dich gut stellen? So, das ist halt direkt eine gute Chemie, weil es funktioniert halt nicht, wenn es nicht von Anfang an einigermaßen läuft. So.
Ja.
Und so war halt von Anfang an mir klar, hey, das wird gut laufen, weil da sind coole Leute drin und das wird einfach ein richtig cooler Kurs. So. Und das war ein total schönes Gefühl, so in den Kurs zu gehen und die erste Stunde zu unterrichten. Witzig war, wir hatten von der Realschule, ich glaube, locker 8, 9 Leute da, die quasi so einen Schnuppertag hatten bei so einer Schule. Das heißt, wir waren, glaube ich, irgendwie ein paar 40 Leute fast in dem Kurs, in so einem kleinen Kursraum. Leute saßen auf den Fensterbänken, hat sich angefühlt wie so eine Vorlesung. War jetzt so nicht die optimale erste Stunde. Also,
jetzt denken die sich alle, boah geil, Gymnasium schaffe ich locker, weil wenn das immer so ist wie bei Merkelzer.
Das weiß ich nicht. Aber deswegen ist er jetzt quasi, wie soll ich sagen, es war so ein bisschen unruhiger, als man so vielleicht sich erhofft hätte irgendwie in der ersten Stunde, aber da konnte halt keiner was für, es war einfach so. Und trotzdem war es von Anfang an einfach eine super Atmosphäre, die mir voll Spaß gemacht hat und wo es mega Bock machen wird, so jetzt ein halbes Jahr zu arbeiten. Deswegen voll cool. Und es fühlt sich halt echt wieder gut an, zu wissen, okay, man stellt auch mal Klausuren wieder und so. Mm-hmm. Das, was allen quasi, die es immer machen müssen, auf den Sack geht, da freue ich mich halt mega drauf.
Noch. Ja gut, weil das ist halt aber auch eine ganze Zeit lang nicht machen durftest.
Richtig, richtig. Genau. Ansonsten in dem LK bin ich jetzt noch weiter drin und so. Deswegen der Stundenplan ist einfach cool geworden.
Mm-hmm.
Das ist aber der ausschlaggebende Punkt dafür, ist, das Schwimmbad hat gebrannt, also der Technikraum des Schwimmbads.
Ich habe es gar nicht mitbekommen, was da los.
Ja, irgendwas im Technikraum hat irgendwie Feuer gefangen und war irgendwie so kurz davor, dass irgendwie das Becken ausgelaufen ist, keine Ahnung, Krisemiese.
Wow.
Man sagt irgendwie zwischen 3 und 6 Monaten dauert das jetzt irgendwie.
Scheiße.
Und da die mich quasi angestellt haben mit 14 Stunden war es so, Scheiße.
Jetzt haben wir die mit dem
Schwimmbegleiten weggefahren. Was machen wir denn mit dem? Ja, okay, komm, geben wir ihm mal das. Und so ist mein Stundenplan richtig cool geworden. Das ist halt echt perfekt.
Ja.
Deswegen in der Schule voll optimal gerade. Und die Fünfer sind voll cool. Das war interessant, dass die Fünfer tatsächlich irgendwie jetzt im ersten Eindruck vernünftiger und cooler sind als die Sechser. Wo man denkt, okay, Fünfer so voll nervös noch, also voll so hibbelig und keine Ahnung was. Aber gar nicht. Ist, glaube ich, ein cooler Kurs.
Sehr cool.
Bin mal gespannt.
Darf es endlich wieder richtiger Lehrer sein, nicht nur der Schwimmbegleitungslehrer.
Ja, Sie sind doch Sportlehrer und? Das ist mal die Frage.
Was können Sie eigentlich? Ja, ist doch cool.
Ja, das war wirklich
Das geht jetzt bis zum Sommer dann so?
Genau.
Mega.
Der Vertrag bis August und dann mal schauen, wie es weitergeht, wie immer.
Ja, es bleibt also spannend.
Ich habe gerade überlegt, wir haben uns jetzt 2 Wochen nicht gesehen.
Ist so.
Erzähl mal von Tallinn. Witzig, kurze kleine Anekdote davor.
Du hast Tallinn falsch geschrieben.
Ja?
Doppel-L, Doppel-N. Aber ist nicht schlimm.
Gut.
Ist nicht schlimm. Ist niemandem aufgefallen.
Gut.
Außer mir.
Gut.
Erzähl weiter.
Jedenfalls, ich habe mich abends mit den Leichtathleten getroffen und dann war es so, ist der Willi wirklich in Tallinn oder ist das irgendwie, faked ihr das? Und ich war so, hä, was denkt ihr?
Aber was waren denn die Gedanken da hinten?
Ich habe also, die Story gesehen und dachten irgendwie so, ja, als ob der jetzt wirklich da ist. Und ich glaube, die haben halt nicht den ganzen Prozess so mitbekommen und dann war es so, hä, erst die E-Residency, jetzt sind die wirklich da? Nein, als ob der jetzt da hingefahren ist. So.
Okay.
Ich glaube, die haben nicht den ganzen Kontext so mitbekommen und das war dann so, ich habe gefühlt, wie als würden wir die Mondlandung so fälschen, weißt du, so keiner weiß, ist er wirklich da oder nicht, oder? Ja, das ist so mein Eindruck
hier. Ich hätte dann natürlich mehr Einblick geben können in den Alltag, was da so ging, dann wäre es auch vielleicht wirklich glaubhafter geworden. Ja. Ich habe ja nur so relativ sporadisch hier und da mal ein bisschen was gepostet. Lag aber auch da einfach nur daran, dass wir einfach permanent unterwegs waren. Also war ich froh, wenn ich dann mal 5 Minuten nichts tun konnte. Also unterm Strich eine super coole kleine Reise.
War von Montag bis Freitag, ne?
Mhm. Hintergrund des Dauer war eigentlich nur, dass Ryanair nur relativ selten halt hinfliegt.
Ah, okay.
Und du kannst auch nur von Weeze aus fliegen. Das heißt, entweder fliegst du halt für eine Woche oder...
Namen bitte niemals.
Ja, ich weiß nicht, was da war, aber...
Nichts, alles, was in Weeze passiert, bleibt in Weeze.
Okay. Ja, jedenfalls bietet Ryanair nur so bestimmte Flugzeiten an, deswegen mussten wir schon Montag fliegen, obwohl die Veranstaltung offiziell erst am Mittwoch losging. Das heißt...
Deswegen wart ihr erst auch in Tallinn und dann erst in Tartu.
Genau, wir sind...
Wie gut ist eigentlich dieser Wortwitz mit Startup-Day, bla, mit Tartu, Startup, weißt du?
Ja, cool. Ganz ehrlich... Hättest du es jetzt nicht gesagt, wäre es mir nicht aufgefallen.
Nicht? Ich habe es nur in deiner Story gesehen, weil das irgendwie...
Ich weiß, das steht da so,
groß
das
Tee
ist groß und so.
Deswegen war ich so... Boah,
kurze Anekdote, Tartu ist ja die, ich glaube, zweitgrößte Stadt.
Ist auch diese Band mit den zwei lesbischen Frauen damals.
Auch das, aber der Name der Stadt kommt aus der, aus den nordischen Mythologien, bla bla bla.
Ragnarok.
Ähnlich, Thor. Ist eigentlich, also Thor ist das Vorbild quasi und dann in einer anderen Sprache, Pipa-de-Po, ist Tartu quasi die Stadt von Thor.
Ist da so ein dicker Hammer und so, der da rumsteht?
Nee, deren Wahrzeichen ist eine Statue auf dem Marktplatz, wo sich Studenten, also ein Student und eine Studentin, wo die sich dann in den Armen halten und küssen und die Studentin hat einen Minirock an und der Minirock ist deswegen so, weil... man nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion gesagt hat, wir sind jetzt ein modernes, freies Land.
Der Minirock steht für moderne.
Wir können jetzt auch Miniröcke tragen, so wie die Trottel in den USA. Das geht auch klar. Und deswegen haben die einfach den Rock gekürzt und gesagt, yo, das ist jetzt unser Ding.
Finde ich gut.
Ja.
Das Zeichen der Emanzipation war schon immer der Minirock.
Hey, die Phase kommt dann noch.
Ja, gut.
Nee, aber so unterm Strich, wie gesagt, Montag bis Freitag. Montag sind wir erst abends tatsächlich erst hingeflogen. Flug
4 Stunden?
Ich glaube zweieinhalb, irgendwie sowas. Wir sind abends hin, waren nur kurz das Essen ins Hotel, dann direkt gepennt und am Dienstag hatten wir so ein bisschen Stadttour, Tallinn-Tag, weil einer von der mitgekommen ist, diesmal war halt noch nie da, deswegen haben wir so ein bisschen die Stadt uns angeschaut nochmal.
Du bist ja schon alter Hase, das ist ja deine Heimat.
Ich kenne jede
quasi.
Ecke. Nee, aber es ist echt wirklich so, wenn du jetzt nach ein paar Mal, ich weiß halt ungefähr, wo was ist und man geht halt einfach so rum und braucht halt nicht mehr so oft auf die Karte gucken und so, das ist schon ganz cool. Deswegen kleine Stadttour, dann saßen wir noch in so einem Café, haben ein bisschen jeder für sich so ein paar Sachen abgearbeitet, also je nachdem, wer gerade was zu tun hatte.
Wie ist da so die Vegan-Scene?
Super krass,
ja?
Voll gut.
Cool.
Also die Stadt an sich ist insgesamt sehr, sehr fortschrittlich, was Essen angeht, finde ich, weil du hast kaum irgendwelche schlechten Essensbuden, also es ist sowas wie der Imbiss, wo du dir mal so eine Currywurst-Pommes holst, sowas existiert dort einfach nicht. Also Essen ist sehr, sehr gehoben insgesamt, so unterm Strich und was halt auch nicht günstig macht, leider, aber egal, wo du hingehst, du kannst echt gut essen.
So,
Ja, genau. Und du hast auch echt viele kleine Pop-Up-Stores, wo du irgendwie so Sachen ausprobieren kannst und die haben auch ein paar Malls und so, das heißt, du gehst da rum und hast überall irgendwas Geiles zu essen und vegan geht super safe, klar. Super
nice.
Easy, ja. Das heißt, Dienstag war dann Stadttour, bisschen was essen zwischendurch. Beim Essen immer Leute getroffen, die wir schon kannten aus der Stadt. Das heißt, da immer so ein bisschen, hi, wir sind mal wieder da.
Die aus der Stadt kannten, also Einheimische quasi.
Ja, genau.
Hast du gesagt, ich bin jetzt einer von euch?
Nee, es war so, ey, hast du nicht Lust mitzukommen? Wir sind hier bei denen in der Nähe und wollten was essen gehen. Und dann kam jemand dazu, dann saß man zusammen, hat man ein bisschen sich gegenseitig so abgedatet, was so geht im Leben jeweils. War ganz nett. Und am Dienstagabend war das so die erste offizielle Veranstaltung. Die hat eine organisiert, die wir dort...
Aber in Tallinn noch.
In Tallinn, genau. Die hat eine organisiert, die wir quasi noch von der vorletzten Reise schon kannten. Und das war so ein bisschen wie, hey, hier, guck mal, das sind so die fünf spannendsten, aktuellsten Startups hier aus Tallinn.
So, also schon so cool.
Okay. Die aber wiederum von Leuten gegründet wurden, die gar nicht aus Estland oder aus Tallinn kommen.
So, das könntet ihr sein. So ein bisschen.
Ja, also entweder das könntet ihr sein, beziehungsweise, hey, guck mal, ich habe selbst quasi dieses Modell E-Residency dieses Ökosystem Tallinn für mich genutzt und ich helfe jetzt so ein bisschen denen, die das auch wollen, um ebenfalls ein bisschen Aufmerksamkeit zu bekommen. Und dann waren wir mit denen halt, haben wir mit denen gequatscht, da haben wir uns jedes Startup so eine Viertelstunde lang angehört, was die so machen, das war ganz interessant. Und dann sind wir alle zusammen noch essen gegangen abends, was dann auch nochmal so ein cooler Abschluss war. Und am Mittwoch ging es dann früh los nach Tartu. Da sind wir in den Zug gestiegen. Und
wie sagt man Tartu in der einheimischen Sprache?
Tartu. Nee, sagt man so nicht.
Das Piraten ist das Land der Piraten.
Klingt cool, ja. ja, sind wir mit der Bahn rübergefahren, das war 2 Stunden ungefähr. Das ist so lustig, du hast ja zwischen diesen 2 Städten ist so nichts. Wirklich nichts.
Wie so, als würdest du so einem Hyperloop. So, weißt,
irgendwie so siehst du ab und zu Wald, Feld. Oh, wir sind da. Aber und trotzdem, obwohl da nichts ist, hast du das übelst krasse WLAN und du kannst die ganze Zeit telefonieren.
Auf der ganzen Fahrt und so.
Ja, das war super gut gemacht. Das heißt, 2 Stunden vergingen super schnell, weil die ganze Zeit irgendwie, du konntest einfach alles tun. Du hast keinerlei Einbrüche mit irgendwie, ich habe keinen Empfang oder
und
so.
Und gratis und so?
Alles gratis.
Ist es denn so, ist es so wie der Telekoms-Hotspot hier in Köln? Also hast du dann einfach so Estland-Hotspot, wo du dich einwählst oder
das war in der Bahn tatsächlich, aber es war halt einfach gutes WLAN. Also du hast auch keine Limitierungen wie hier. Sie haben jetzt 200 MB für diese 7-Stunden-Fahrt.
Oh, sie haben ihre E-Mails abgerufen, leider müssen wir sie jetzt drosseln. Genau.
Sondern nee, hier, du loggst dich einfach ganz normal ein, also gehst einfach ins WLAN rein, bist drin und dann ab die Post und hast keine Limitierung.
Das ist es in der Stadt? Wie ist es in Tallinn? Da bist du einfach auch bist du im Tallinn-WLAN? Oder?
Nee, du hast überall so jedes Café gratis WLAN, jeder irgendwie. Ja, du hast, egal wo du drin bist, du hast irgendwie das Angebot, dass du WLAN nutzen kannst. Ja. Ja, dann sind wir 2 Stunden rübergefahren, haben dann eine Mini-Stadttour gemacht, die waren dann von der ganzen Veranstaltung organisiert, also für alle, die das erste Mal in Tartu waren, konnten so eine kleine Tour machen, dann sind wir so 1,5 Stunden sind wir durch die Stadt gelaufen.
Wie groß ungefähr?
Super klein.
Troisdorf?
Ich glaube, also von Einwohnern her größer und komprimierter.
Okay. Also wirklich Siegburg? So ein bisschen
vielleicht? Ja, so ein bisschen. So ja, Siegburg wäre es auch so von der vom Aufbau her viel so ein bisschen hügeliger und ja, aber total schönes kleines Städtchen, kleine Tour gemacht, einen Arsch abgefroren und dann.
Grazei? Unter Null?
Nee, das nicht. Es war der wärmste Winter, den die jemals hatten. Normalerweise ist es um die Jahreszeit so minus 15, minus 20.
Ach, so kalt.
Jetzt war es aber so plus minus null.
Krass. Das ist hart, ne? Also das ist echt krass zu sehen, ja.
Ja, und das war für mich super geil, weil ich hatte gar nicht so die krassen Winterklamotten dabei. Also klar, eine Winterjacke und eine Mütze und Schal, aber ich hatte keine Handschuhe, ich hatte jetzt auch nicht irgendwie ein zweites Paar Hose dabei.
Kein Fließjäckchen, keine lange Unterhose.
Sowas, alles.
War nicht, alles, was Mama einem einpacken würde, war nicht dabei.
Habe ich nicht mitgenommen, weil ich ja wusste, es wird nicht so kalt. Ja. Und dann nach der Stadttour ging es dann tatsächlich los mit dem ersten Event. Wir waren dann wir hatten uns Investoren-Tickets geholt. Das kannst du dir vorstellen wie so eine Messe und dann gab es so 3 Kategorien von Tickets. Entweder bist du halt Startup, du bist Investor oder du bist einfach nur
Besucher,
da hinzukommen, genau. Und wir haben uns die Investoren-Tickets geholt.
Und dann gesagt hast, okay, Tesla-Aktie läuft gut, ich bin Investor.
Ich bin Investor. Nee, war eher so von den anderen, die ich da war getrieben, die machen das tatsächlich und auch nicht ganz unerfolgreich und deswegen war das so, ich bin mal dabei.
Ja. Scheiß drauf. Und ich bin Willi und ich bin auch dabei.
Ungefähr so, ja. Ja, ich habe einfach nur mal Lust gehabt, das aus der anderen Perspektive mal zu sehen und deswegen waren wir
die
Investoren. Und das war ganz cool.
Die so in Zeitlupe in den Raum gegangen und hat alles so, ihre Anzüge seid ihr so gerade gerade gerückt und so, wie so in so Filmen.
Genau so. Ja, Abendkleid und dann die Treppe runter. Ja, und an dem Mittwoch selbst war der Tag wirklich nur für die Investoren gedacht. Das heißt, es gab so eine Veranstaltung in so einem Kongresszentrum, eigentlich nur ein großer Raum mit einer Bühne und Stühlen. Und dann gab es Vorträge zu verschiedensten Themen von allen möglichen Leuten. Da war so ein Typ von Google, der quasi bei Google selbst das Thema Mindfulness und hier Meditation und so quasi unterrichtet, wenn man so möchte.
Wie nennt man das? Work Healthiness.
Genau.
Wie auch immer.
So mit der Zielsetzung, hey, wir arbeiten alle krass viel bei Google und haben alle voll die tollen Ziele im Leben, aber müssen kurz zusehen, dass wir halt nicht daran verbrennen. Und
hast du das bei dir auf der Arbeit schon etabliert? Hast du jetzt immer so 5 Minuten Yoga-Time oder so?
Noch nicht.
Hast du dann so ein Video von Maddie an und dann...
Ja, noch nicht, aber es kommt, ja. Ja, das war okay. Ein Beispiel, was ich mega krass fand. Da war eine Firma, die auch vorgetragen hat, die machen quasi, die machen nichts anderes als in Startups zu investieren, weltweit. Aber
haben die sich jetzt vorgestellt?
Die haben oder einfach haben so auch Vorträge
gehalten über Investment
quasi. Genau. Die haben darüber gesprochen, wie die das entsprechend machen. Und ich fand das so krass. Die meinten, die haben es Mothership genannt. Die haben wohl so ein Computerprogramm, was so die ganze Welt screent, gefühlt.
Watson-mäßig so, also so wie ich mir Watson vorstelle. Aber
wie du dir Watson vorstellst, ja. mit der Zielsetzung immer so also unter anderem als allererstes an die neuesten Projekte dran zu kommen.
Krass.
Und die meinten so, wir kriegen halt einen Ping, wenn wir wissen, dass irgendein bekannter Investor investiert hat oder in Gespräch, unabhängig, wir wissen nicht, was das für ein Projekt ist, wir wissen nicht, wer das Projekt macht, aber wir wissen, wenn zum Beispiel Elon Musk und irgendwer investiert hätten in dein Startup, dann wissen wir das als erstes.
So nach dem Motto, wir sind immer die Zweiten. Wir sind nie die Ersten, ja, aber wir sind immer die Zweiten.
Wenn wir es nicht schaffen, die Ersten zu sein, weil wir es irgendwie mitbekommen haben, dann sagt uns unser Programm, da geht was ab. Geil. Da passiert gerade was Spannendes los.
Ja.
Und das fand ich super krass, einfach, wenn du dir vorstellst, okay, die sitzen da und auf einmal kriegen die so, oh, ja, in Kalifornien wird es gerade rot, da passiert irgendwas. Und es war einfach so, okay, krass, auf dem Level sind die unterwegs, okay, ja. Also die versuchen quasi das Ding, dass du sagst, ich finde zufällig, lerne ich jemanden kennen, der jemanden kennt und der mich dann empfiehlt und ne, das versuchen die komplett rauszunehmen, sondern hey, wir wissen Bescheid, was abgeht und wir wissen, wer mit wem gerade in Gesprächen ist und was passiert und ja,
na, krass.
Fand ich irgendwie super interessant.
Ja, das ist halt immer super cool, wenn du halt so riesen, also wenn du Mengen an Geld hast, so, ne, dann ist es ja, dann kannst du auch immer einfach nachschießen, so, weil dann so machen das ja, also diese Rieseninvestoren, die haben ja auch trotzdem nur eine Erfolgsquote wahrscheinlich von, keine Ahnung, 5% oder so. Also eins von 20 Unternehmen wird halt dann, wenn überhaupt, wird wahrscheinlich riesig.
Ja.
Das heißt, wenn es jetzt irgendwie so ein Mini-Startup, also als kleines Unternehmen kannst du es wahrscheinlich nicht machen, weil du einfach nicht die Liquidität hast, um so krass nachzuschießen überall, oder?
Ja, genau, also das stimmt, weil so ein Startup finanziert sich halt auch über mehrere Phasen. Also du machst ganz am Anfang, ganz früh meistens so ein bisschen, holst ein bisschen Kohle ran, um das erste Mini-Produkt zu entwickeln und damit schon mal so ein bisschen was zu verdienen. Mhm. Aber das ist in der Regel gar nicht Zielsetzung, dass das Geschäftsmodell dann schon läuft und sich selbst trägt, sondern hey, dann zeigst du quasi, weil ich habe etwas, was irgendwie geil ist.
Dann gehst du zur Höhle der Löwen so.
Genau.
Mit dem Produkt gehst du zur Höhle der Löwen quasi.
Und die viele versuchen halt schon, bevor du bei der Höhle der Löwen bist, da schon reinzukommen in der allerersten Finanzierungsrunde, weil dann kriegst du, in der Regel hast du halt das meiste Risiko, aber wenn du dann halt schon, dann kannst du dir relativ viele Anteile vom Unternehmen halt gönnen.
Ja, weil sie noch günstig sind.
Genau,
also kann man sich einfach vorstellen wie ein Kuchen, 100 Stücke vom Kuchen, sage ich mal, und dann sind die Stücke noch am günstigsten, weil der Kuchen noch nicht sein Topping und keine Kirschen drin hat oder so.
Manchmal ist es auch nur eine Idee von einem Kuchen.
Ja, das stimmt, das ist eigentlich besser.
Und genau, ja, aber oft ist es, genau, du hast so eine Idee, was der Kuchen sein könnte und manche sagen, okay, ich glaube an deine Idee und jetzt back den Kuchen und wenn der Kuchen gebacken ist, ist es meist schon spät.
Ja, ja, das
dann
stimmt.
Für die Art von Investoren. Aber die begleiten die dann auch noch weiter in der Regel, ne? Weil wenn jemand anders kommt und sagt, ich will auch was im Kuchen haben und du kaufst nicht den Kuchen mit, dann ist dein Anteil weniger quasi im Gesamtteilchen, weil der Kuchen auch größer wird.
Ja,
wenn
klar.
du dann nicht das nächste Stück mitkaufst, dann kriegen die anderen halt mehr davon.
Mhm.
Und um das zu unterbinden und halt nicht zu verwässern, so nennt man das, dann gehst halt die zweite, dritte Runde auch noch mit.
Klar.
Und irgendwann
wenn du halt noch weiter dran glaubst. So dann,
aber ne? Das setzt halt voraus, dass du auch dann die Kohle hast, die zweite, dritte Runde mitzumachen.
Stimmt.
Und deswegen ist es schon, wie du sagst, wenn die ganz kleinen Investoren, für die ist das schwierig, dann, wenn das Unternehmen super erfolgreich ist, dann auch mitzumachen und die werden auch irgendwann rausgekauft und dann sind sie auch raus.
Dann haben die wahrscheinlich trotzdem noch ein gutes Geschäft gemacht, aber lange nicht so, wie wenn du mitgegangen wärst.
Genau.
Und so, und das dann
nicht
groß
bis zum Börsengang, so wie Uber oder so, ne? Wo du dann irgendwie über 10 Jahre lang mit bist, drin bist und auf einmal gehen die an die Börse und du hast einfach einen Arsch
voll Geld. Herzlichen Glückwunsch, sie brauchen keinen Euro-Jackpot mehr, sie haben gerade die Uber-Aktie.
Ja, aber genau, das sind so diese Relationen. Das ist so, wie du kaufst dir für 3 Euro ein Ticket, auf einmal ist es 3 Millionen wert nach 10 Jahren. Aber
die Bitcoin-Geschichte, die Lotto-Geschichte.
So was, halt
so. Und man muss sich das, glaube ich, auch so vorstellen mit der Wahrscheinlichkeit. Also es ist wahrscheinlich wie Sportwetten. Dann denkt man so, hey, du hast doch Ahnung von Fußball, dann hast du bestimmt bessere Chancen bei Sportwetten und so. Ja, vielleicht 3% oder Poker oder so. Ne? Ja, du kannst doch voll gut pokern, dann musst du ja immer gewinnen. Nee, so ist es halt nicht. Selbst wenn du die größte Ahnung von Unternehmen hast du trotzdem nicht die 100% Quote. So.
Gar nicht.
Also nicht mal ansatzweise.
Eben nicht. Und deswegen, man sagt ja auch, viele machen dann auch dieses Prinzip Spray and Pray.
Ja.
Das heißt, die verteilen so überall so ein bisschen Geld. Hier, du kriegst mal ein paar tausend Euro, du ein paar tausend. Und dann hoffen die, dass einer von den 100 es irgendwie zu was Krassem macht, damit die erstmal die Kosten für alle anderen 99 drin haben, plus dann nochmal selber noch ein bisschen Kohle mit verdienen. Und
genau, wenn du nicht sprayen kannst, dann musst du nur prayen, dann ist halt schwierig.
Ja, aber dann ist es so, nicht nur wie Glücksspiel. Ja. Du setzt auf ein Pferd, wenn das Pferd nicht gewinnt, düdüm.
Ja.
Ja.
Go-Go Tesla.
Go-Go Tesla. Ja, und von daher, das war so ein bisschen, das war ganz cool, mal so zu hören, wie andere Investoren das machen. Und dann in der Pause, dann gab es mal zwischendurch noch Pausen und haben wir mit irgendwelchen Leuten gequatscht, die wir entweder schon kannten oder einfach mal dort kennengelernt hatten. Das heißt, man hat so ein bisschen neue Leute kennengelernt.
Hast du dich denn da so winzig unbedeutend gefühlt oder war das eigentlich cool, so auf Augenhöhe die Gespräche und so, keine Ahnung, oder war es so, man ist, also wenn ich da jetzt wäre, ich habe ja sehr viel weniger Ahnung als du von der ganzen Nummer und dann wäre ich so, oh Gott, das ist alles so krass, die sind alle so, boah und der und die, was die machen, krass, oder warst du schon so, weil du so drin bist, war es schon so, dass du dachtest, okay, ich kann eigentlich überall einigermaßen mitreden, ich bin jetzt hier nicht der Vollidiot, der immer daneben sitzt und sagt, oh ja, cool.
Also, wenn es nur um die so oberflächlichen Gespräche ging, hatte ich jetzt nicht das Gefühl, dass ich komplett irgendwie bei Null stand. Aber du merkst halt, es gibt Leute, die meinen es ernst. Also die sind dann wirklich...
Investoren meinst du?
Genau, die sind dann wirklich mit der Absicht da, ey, ich will jetzt auch mal wirklich was Geiles finden und dann bin ich, also dann bin ich auch bereit, direkt reinzugehen und direkt die nächste... Also die sind dann wirklich mit der Absicht da und es gibt die anderen Leute, so wie ich, die dann halt da sind und hey, ich find's spannend, ich will ein bisschen was lernen, aber so... Sobald es dann ernst wird, ist dann so, okay, ciao.
Das sind so wie die, weißt du noch, früher in der Oberstufe, als dann so ein paar Jungs dann angefangen haben, so, wir gehen mal ins Pascha, da ist frei trinken freitagsabends. So, weißt du, manche gehen nur hin zum frei trinken und andere meinen es dann ernst.
Ja, ungefähr so. Ich war der frei saufen fand. Ja, also, wie gesagt, das war eher so das Umfeld, also die Leute, mit denen ich da war, die halt wirklich dann eher in die Richtung gingen. Für mich war das eher, hey, ich lerne coole neue Sachen, lerne interessante Menschen kennen und ja, kriegst ein bisschen mehr Einblick in dieses, diese Art von, ja,
in diese Welt.
Arbeit.
Wenn
man das so nennen möchte. Ja, ja. Und abends gab es dann ganz cool, das war dann, also nach diesen Vortragsreihen.
Wir sind noch am Mittwochabend, ne?
Mittwochabend gab es dann abends noch so eine, quasi so eine Art Empfang für alle, die quasi an diesem Vortrag teilgenommen haben. Gab es dann gratis Essen, gratis Trinken, das war so wie so eine Art Cocktailparty, also.
Darf ich fragen, was hat so ein Ticket gekostet? So ein
Investor-Ticket? Es war am ersten Abend wieder drin, also das Ticket hat 60 Euro gekostet.
Ja, geil, okay.
Und das heißt, an dem ersten Abend, also an diesem ganzen Nachmittag, gab es halt auch die ganze Zeit so Fingerfood und Getränke und dann auch abends halt komplett gratis Abendessen.
Ah, mega. Da merkt man, dass sie halt wirklich Leute in ihr Land holen wollen, so, ne?
Genau, also es ging nicht darum, jetzt dann vom Investor selbst halt für dieses Ticket Kohle zu kassieren, sondern eher so, okay, wenn ihr da seid, dann hoffentlich lasst ihr auch was da, ne?
Ja.
Das war eigentlich ganz nett, weil dann haben wir noch mit den Leuten, die du schon vorher kennengelernt hast, ein bisschen mehr mit denen gequatscht und dann hast du so ein bisschen die Chance haben gehabt, am Abend einfach noch ein bisschen Networking weiterzumachen und
aber dann eher mit Investoren oder auch schon mit Startup-Leuten so? Oder war es gar gemischt?
An dem Abend waren es nur Investoren.
Okay, ja.
Und halt auch Leute, die von der Veranstaltung, das heißt, die dann auch quasi das Ganze organisiert haben, dann hast du die auch ein bisschen kennengelernt. Und das war ganz cool, weil dann die Atmosphäre total locker lässig war. Also schon die ganze Zeit, aber da war es halt so besonders nochmal. Das heißt, wir konnten uns da einfach den Magen vollhauen, ein bisschen mit den Leuten quatschen und ja, das war, der Abend verlief dann auch so irgendwann bis 1 Uhr unterwegs, weil es nachher noch auf so eine inoffizielle Afterparty ging, in so einem Pub, wo dann aber auch irgendwie alle trotzdem da waren. Also es ging alle mit rüber und dann hat man da noch ein Bierchen getrunken und dann gequatscht einfach.
Ja, klingt voll nett.
Und am Donnerstag ging es dann wirklich offiziell los. Das waren so eine, wie kennst du, also wie bei uns, die früher in an der Schule die Dreifachhalle, mal drei, mal vier, also wirklich ein großes Turnhallen,
aber so lang,
Zentrumskomplex.
Also dreimal so lang.
Nee, in alle Richtungen, so ein bisschen, also riesige nach Halle oben, so. Nach, in, also voll das Riesending. Und die hatten quasi davon einfach so drei große Räume hatten die quasi umgebaut zu einer Art Messegelände. Das heißt, es sah null nach Turnhalle aus, wirklich gar nicht mehr. Und du hast dann verschiedene
Bereiche. Ja gut, also wie unsere Messe hier, wenn du halt nur so ein Gebäude davon so im Kopf hast. So ein bisschen,
genau.
Ne? So, das ist ja auch so groß, riesig und
genau,
so eigentlich, wenn nichts drin ist. Ja.
Okay. Und dann gab es halt verschiedene Bereiche. Dann gab es so einen Bereich, wo du quasi, wo sich Startups ihre Stände hatten. Dann gab es so einen Bereich, wo du quasi wie so ein Speed-Dating so Tische aufgestellt hast mit Nummern. Und dann gab es noch so, so Bühnen verschiedener Art. Und die Veranstaltung war so konzipiert, dass du entweder Vorträge hören konntest. Das heißt, es gab permanent, im Stundentakt gab es immer irgendwelche Leute, die irgendwas Cooles erzählt haben. Nicht nur aus Estland selbst, sondern kamen Leute aus der ganzen Welt eingeflogen, die irgendwelche coolen Stories erzählt haben über ihr eigenes Startup, über ihr Investorendasein, über irgendwelche krassen Trends, die du so im Markt gerade siehst oder die irgendwie gerade auf der Welt passieren. Und es gab halt dauerhaft, konntest du dich einfach beschallen lassen, wenn du es wolltest.
Das klingt so, als wären da aber auch mal Sachen dabei gewesen, die vielleicht auch nicht so interessant einfach sind.
Ja, genau.
Also jeder kann so ein bisschen freie Bühne so. Okay.
Pick dir das raus, worauf du Bock hast und lass den Rest halt sein. Ja. Und ich hatte tatsächlich vorab schon mit
30?
Oder ganz vielen Unternehmen so Art mich bei der Speed-Dating-Area so verabredet, weil ich dachte mir, das Spannendste, was ich für mich dabei rausholen kann, ist tatsächlich mit Leuten zu reden, die gerade quasi entweder die Kuchenidee haben, das Rezept oder schon den ersten Kuchen gebacken haben. Und ich hatte einfach Bock, mit den Leuten zu quatschen.
Aber gar nicht nach ausgewählt, was auch zu deiner Arbeit passen würde,
ja,
oder?
Ja, schon so ein bisschen. Schon ein bisschen. Wobei auch nicht nur. Also ich habe mir dann wirklich vieles angehört, einfach nur aus Neugier, Interesse, einfach um Ideen zu sammeln, um einfach mal sich selbst nochmal zu reflektieren, die Sachen, die man selber irgendwie kennt oder glaubt, ob das, also ich habe oft gemerkt, boah krass, Leute haben ganz andere Perspektiven auf Themen oder
wie, meine Meinung ist nicht die einzige, also meine Sichtweise ist nicht die einzige bei diesen Leuten, ich dachte immer, oh.
So ein ja, aber genau so, ne? Das, ja. Ne, einfach mal zu gucken, hey, warte mal, bin ich noch auf dem Boden oder bin ich jetzt irgendwo, laufe ich in die richtige Richtung und so war das immer so eine coole Challenge und das kannst du dir vorstellen, waren dort immer so ein 15-Minuten-Slot, siehst dann, okay, von 12 bis 15, Tisch 7, der Investor und das Startup. Mhm. Und,
alleine oder
zu teils, zweit teils. Also ich hatte, also wir waren zu viert unterwegs und wir haben dann immer so zusammen geguckt, hey, hast du mit dem schon ein Treffen? Ach cool, lass uns die zusammenpacken oder hey, das könnte für dich spannend sein, willst du da nicht mitkommen? Und dann haben wir immer so spontan geguckt, wo es wie gepasst hat. Und ich muss sagen, ich wäre jetzt tatsächlich auch nicht abgeneigt gewesen zu sagen, wenn ich jemanden getroffen hätte, wo ich sage, wow, das ist eine super geile Idee und das passt auch vom Finanzierungsrahmen her, hätte ich gesagt, scheiß drauf, das ist einfach eine coole Erfahrung, das mal mitzubegleiten und das Unternehmen dann auch so aus, ich sag mal, als Außenstehender quasi ein bisschen mitzuerleben, wäre ich durchaus bereit gewesen, das zu tun.
Hast du eine kurze also wie war denn so die Finanzierungsrahmen in der Regel da so bei den Startups? Ist das dann so von 100 Euro bis 100.000 oder von 5.000 bis 100.000?
Es kommt immer darauf an, die Unternehmen, die jetzt dort vor Ort waren, waren eher noch so super früh noch unterwegs. Das heißt, die waren so Höhle der Löwe-Style.
Ja,
bisschen
das heißt,
früher eher.
Das ja,
heißt,
okay.
Und das heißt in Euros ausgedrückt so zwischen, keine Ahnung, manche haben gesagt, ich brauche 50.000 Euro insgesamt. Andere haben gesagt, okay, ich bräuchte irgendwie 300.000 Euro. Ja. Was aber nicht bedeutet, dass ein Mensch dann den kompletten Batzen draufhaut, sondern dann suchst du dir halt deine Gruppe von Investoren. Und ich glaube, das Kleinste, was so geht, sind...
Ticket nennt man das dann wahrscheinlich.
Genau, das sind so vielleicht 10.000 Euro.
Ach, das ist ja das Kleinste gewesen?
Genau.
Okay.
Ja. Und das wäre halt, ich glaube, es gibt so Momente, wo du merkst, okay, boah, geil, das ist irgendwie, da passt irgendwie gerade alles und das wäre dann auch so ein Moment, wo
und Tesla passt auch gerade, deswegen wäre es okay.
Zum Beispiel, Von daher, ich habe mich nicht schlecht gefühlt, weil ich mir nicht dachte, okay, ich verschwende deren Zeit komplett.
Ja.
Also,
könnte man ja sagen.
Weil sonst, wenn du sagst, du willst eh nicht investieren, dann warum quatschst du mit denen? Ja. Sondern das war schon irgendwo beabsichtigt. Aber halt nur dann, wenn es wirklich passt. Und von daher habe ich mich nicht schlecht gefühlt und konnte dann halt auch immer diese 15 Minuten auch nutzen, um zum einen zu verstehen, was die gerade machen, was die vorhaben und dann auch dann zu sagen, hey, passt oder passt nicht oder lass uns weiter quatschen oder eben auch nicht. Weil, kannst dir vorstellen, in einer Viertelstunde kannst du nicht viel klären. Das war eher nur so.
Erster Eindruck, wie wenn du die Homepage abcheckst fast so ein bisschen, dass du vielleicht eine Frage dazu stellen kannst oder eben, so. Ne?
Genau, und dann war es halt so, mit ein paar war es wirklich so, wo ich dachte, boah, das ist wirklich super spannend. Und dann hat man sich dann nachher nochmal getroffen in diesem ganzen Messegelände, da hat man irgendwie gesagt, komm, lass uns da noch einen Kaffee trinken gehen. Da hat man noch weiter gequatscht.
Da würde ich mich aber, glaube ich, schon fast schlecht fühlen. Ich weiß nicht, da bin ich, oder wahrscheinlich ist dann die Atmosphäre da aber nicht so, aber sonst hätte ich jetzt gedacht, dann denken die aber schon, wenn die dann nochmal Zeit mit einem verbringen, dass man dann investiert.
Ja, aber es war auch tatsächlich, also ich habe das auch noch wirklich nur dann, bin nur drauf eingestiegen und habe das dann auch selber nur vorgeschlagen, wenn ich dachte, boah, geil. Es war auch tatsächlich nur bei einer Firma so, wo ich gesagt habe, boah, bei einem war es dann so, wo ich dachte, boah, das finde ich einfach spannend und beim anderen war es halt so, boah, das war einfach geil, einfach ein cooles Produkt.
Ganz so cool, also nur als Beispiel, was wäre das denn gewesen?
Das waren zwei Typen da, die haben quasi versucht, deren Produktidee war es, den kompletten Innovationszyklus von einem Produkt abzubilden. Das klingt jetzt super abstrakt, was ich konkret meine ist, du hast eine Idee irgendwann, dann machst du meistens, nimmst du die Idee und stellst Hypothesen auf, dann nimmst du diese Hypothesen, baust da Prototypen draus, dann gehst du mit den Prototypen raus, fragst Leute und die Leute sagen dir, was sie geil finden, was nicht, dann nimmst du dieses Feedback und überarbeitest den Prototypen.
Typische Induktion oder nicht, also induktiver Schluss quasi so.
Genau, und dann fängst du irgendwann an, dann baust du die fertigen Screens und dann baust du Code. Und aktuell in den meisten Firmen, die ich jetzt kenne, ist es so, der Prozess, wo du die fertigen Screens baust oder die Prototypen baust, bis hin zu fertigen Produkt ist klar, aber diese Anfangsphase ist oft so unstrukturiert einfach.
Und so, mach mal eine Mindmap, die anderen brainstormen.
Der eine schreibt was auf dem Papier.
Sondieren den Markt und so.
Genau, und deren Idee war es, und den Schmerz kann ich dann nachvollziehen, weil ich das im Alltag auch merke, du hast irgendwo eine Hypothesenliste und dann hast du irgendwo die ganzen Antworten der Kunden und das ist irgendwo das überarbeitete Ergebnis. die wollten, dass wir in so einer Art, also einmal den Prozess, diesen Arbeitsprozess quasi in einem Workflow darstellen, dass du sagst, okay, ich habe hier eine App, die so eine Art Layer ist für alle meine anderen Apps, die ich benutze.
Klar. Wie eine gute Kalender-App, sage ich mal, so da, wo alle drauf zugreifen und dann, wo die verschiedenen Schritte, so Hypothesen sind da sortiert. In dem
genau, Ort, aber halt ne? so, dass es halt irgendwie zu einem Arbeitsfluss halt passt, sodass du sagst, okay, ne? Und dass du halt das Wissen, was du auf dem Weg generierst, halt in einem Ort irgendwie bündeln kannst und nicht so, ja, es gibt irgendwo noch eine Word-Datei, da stehen die Antworten drauf und die Idee fand ich so cool, weil ich dachte, okay, mir wird das im Alltag helfen.
Bei euch gammelt das wahrscheinlich alles im Slack-Channel oder so, oder?
Ja,
oder
genau, du hast das, im Slack-Channel, ne? hast du ein bisschen was, dann hast du ein bisschen was in irgendwelchen Word-Dateien, dann hast du irgendwo was in so einem Knowledge-Base-System drin, wo du versuchst, das Wissen zu aggregieren, aber
ich hätte gedacht, dass es sowas schon gibt. Aber coole Idee.
Ja, also irgendwie, ich habe das bisher noch nicht kennengelernt. Die meisten fokussieren sich halt auf den Endpart, aber den Anfangsteil, den kriegen die meisten, also den ich vielleicht auch wichtig finde, weil ich finde es geil, wenn du sagen kannst, irgendein Entwickler fragt dich dann zum Beispiel, hey, wieso machen wir das? Und du sagst, hier, guck mal, es ist, hier ist verlinkt, da sind die Hypothesen, die wir dazu hatten, das sind die Antworten der Kunden und dann können alle im Team quasi komplett transparent nachvollziehen, warum gewisse Entscheidungen getroffen werden.
Auch wenn neue Leute ins Unternehmen reinkommen und so, hier, das ist unser, ja, das ist echt cool.
Und das fand ich so. Also die Idee ist noch nicht, also das ist klingt, also erstmal so, nur die Idee fand ich geil. Das ist super komplex umzusetzen, aber ich dachte, ich hätte halt schon Bock, einfach als Test-User damit zu machen. Wenn nicht sogar zu sagen, cool, wenn ich das in so einem Test halt geil finde, würde ich auch sagen, hier, Leute, lass mal zusammen weitermachen. Hier sind 10.000 Euro, viel Spaß damit. Ich weiß nicht, ob denen das helfen würde, aber das war so die Idee, die mich gecatcht hat. Und es waren halt alles dabei, von Marktplätzen für Holzhandel bis hin zu, ich baue dir dein Biotop im Garten, wo du deine Pflanzen anbaust, bis hin zu Dating-Apps, also es war wirklich so komplette.
Kann man den Dating-Markt noch revolutionieren? Ist da nicht alles schon
safe, da? Alter, geht immer.
Ist da nicht alles schon? Okay. Ja. Aber kurz noch, um bei der Geschichte zu bleiben, was war dann nachher quasi der Punkt, also du hast dich mit dir danach noch getroffen und was war dann quasi der Punkt zu sagen, nee, doch nicht?
Ist es nicht. Also wir sind dann auseinandergegangen und ich habe dann gesagt, ey Leute, find das Produkt cool. Wenn ich euch irgendwie helfen kann, lasst mich wissen. Wenn ihr Bock habt, lasst uns in ein paar Wochen nochmal irgendwie bei Slack oder so schreiben oder wie auch immer. Oder schreibt mir nochmal bei LinkedIn oder eine Mail. Und jetzt quasi gucken wir mal, ob wir vielleicht noch nächste Woche nochmal quatschen. Oder
hast du mitbekommen, so wie die Idee sonst so ankam? Also haben die schon gesagt, haben die so Barometer, haben so gesagt, ja, wir haben schon 100 von 150.000 eingesammelt, alles cool? Oder waren die so, wir haben noch
nicht, die waren noch super, super früh und die hatten, also das war etwas, was mich so ein bisschen stutzig gemacht hat. Normalerweise sagst du halt konkret, was du brauchst, um deine Idee auch umzusetzen.
Wir brauchen noch 3 Programmierer, für die brauchen wir so viel Gehalt. So, oder wir brauchen noch 3 Laptops oder sonst irgendwas.
Genau, sowas, dass du sagst, hey, ich brauche so und so viel 1.000 Euro für die nächsten so und so viele Monate und dafür bin ich bereit, so und so viel meiner Firma abzugeben.
Ja.
Und die waren aber eher noch so, ja fuck, wir haben die Idee und haben hier jetzt festgestellt, die Idee ist irgendwie, kommt irgendwie gut an. Wir haben uns um den Rest noch gar keine Gedanken gemacht.
Okay, dann würde ich mich ja auch null schlecht fühlen, wenn ich denen noch kein Geld geben könnte danach, weil dann ist das so.
Genau,
das ist cool, das sage ich euch jetzt, arbeitet das mal aus und dann schreiben wir noch.
Genau, und jetzt, keine Ahnung, meine Hoffnung ist, dass die, also vielleicht sind die aber auch an einem Punkt, wo die irgendwen kennengelernt haben, der gesagt hat, hier, Leute, ist mir scheißegal, hier 100.000 Euro, so, dann wäre ich raus so, aber selbst als Beta-Tester fände ich es cool, von daher mal gucken, was dann sich daraus ergibt. Cool, aber das weiß man halt. Also das wird sich zeigen. Und von daher, das war, so kannst du dir wirklich den Donnerstag und den Freitag komplett vorstellen.
Krass, aber dann ganz schön anstrengend, oder?
Super anstrengend.
Viel reden, viel Englisch reden.
Die ganze Zeit.
Viel High-Englisch reden vor allem auch so, also in diesem Kurs, obwohl
es
vielleicht doch dann immer oft ähnliche Vokabeln, die man nutzt und so.
Ich wollte gerade sagen, das war okay, aber dieses wirklich, und das ist ja der Anspruch, den du an dich selbst hast und die andere Person ja auch, wenn du dann eine Viertelstunde da stehst miteinander, dann bist du halt auch gezwungen oder willst ja auch fokussiert sein und dann wirklich auch blitzgescheit schnell raffen, was die machen und dann halt auch die richtigen Fragen zu stellen und
du willst nicht dummi sein und sagst, sorry, what is this? Sorry, what is
this? Ja, genau, sorry, what? Es wäre halt irgendwie läppisch, wenn du da stehst und sagst, okay, ja, okay, ciao.
Yeah. Sondern,
du willst ja auch dann vielleicht auch mal, ich glaube, mir persönlich würde es halt helfen aus der anderen Perspektive, wenn ich sowas dann erzähle und jemand fragt dann die richtigen Fragen oder die kritischen Fragen, um dann
die zu merken, auch ihn interessieren.
Ja, so. Genau, aber dann, wo ich dann merke, oh stimmt, daran habe ich vielleicht noch nicht gedacht oder das wäre nochmal eine Überlegung wert und ich glaube, das Feedback hilft dir ja auch dann schon, gerade wenn du mit der Ideenfindung unterwegs bist und deswegen wollte ich halt dann wenigstens, wenn ich dann schon nicht das Geld geben kann, mindestens dann die versuchen, die richtigen Fragen zu stellen, die dann auch vielleicht eine Art Feedback den Leuten geben und ja, von daher war es super anstrengend, weil es wirklich dann bis Freitagnachmittag, aber auch den ganzen Donnerstag eigentlich.
War dann Donnerstagabend noch was oder war dann einfach
Donnerstagabend war noch so eine Art Party für alle, wo dann alle zusammenkamen, es war eine
Uni. Da sind dann die richtigen Deals gemacht worden eigentlich.
Da wurde nur gesoffen und gebechert, aber das war halt cool, weil dann das war halt, also kannst du dir vorstellen, das ist halt das Offizielle vorbei. Alle
ja, klar,
schalten also, mal kurz runter.
Ja, klar, voll spannend, voll
aufregend. Machen sich kurz nochmal frisch, sind nochmal irgendwie resettet im Kopf und dann bist halt abends da und quatscht halt nochmal über die Ideen oder einfach nur so ein bisschen Smalltalk und lernst die Person nochmal anders kennen. Das war halt auch irgendwie ganz, ganz cool.
Ja, ich stelle mir das auch voll krass vor, so aus Sicht dieser Startups, so nach dem Motto, wenn ich mir das vorstelle, so wir beide würden jetzt sagen, okay, pass auf, alles oder nichts, wir quitten unsere Jobs, wir haben irgendwie ein gewisses Kapital uns angespart, vielleicht wir kommen so ein Jahr über die Runden oder so und damit müssen wir jetzt los so. Und dann sind wir da in Tallinn und so, boah, wie aufregend dieser Tag dann ist. So jedes Gespräch ist ja so, der könnte es sein, der unser Traum rettet oder ja, nicht genau, und so. Genau. Und dann abends auch noch mit diesen Leuten zu reden und so, puh, voll aufregend irgendwie, glaube ich.
Mega, und das hat, aber das merkst du, also das merkst du den Leuten aber auch an, ja. Die sind dann auch so, ja. Es ist einfach, also unabhängig davon, in welcher Rolle du da bist, finde ich solche Veranstaltungen super inspirierend, einfach nur, weil du merkst, die Leute haben Bock, die glauben an ihre Idee, die haben dann, die arbeiten da hart für. Das ist so, also was ich so schätze, ist gefühlt in diesem Kosmos, und das ist unabhängig davon, welcher Stadt das ist, meine Wahrnehmung, wie ich das bisher kennengelernt habe, ist, die Leute beschweren sich nicht über Bullshit, weil wie kommt es an, wenn du deinen potenziellen Trauminvestor triffst und sagst, oh, es ist alles so kompliziert und es ist alles so anstrengend und oh, ich habe das schon wieder und meine Mitarbeiter, sondern das sind Leute, die, auch wenn sie sich nur so präsentieren, aber für diesen Moment sind die halt einfach nur, ey, ich habe Bock da drauf, die kriegen das schon irgendwie hin, die sind einfach nur super krass optimistisch und dieser Optimismus steckt halt hardcore an, da kommst du gar nicht drin weg, gerade wenn du so 2-3 Tage lang nur so mit so Leuten umgeben bist, die alle irgendwie Bock haben und einfach irgendwas tun, auch wenn du sagst, die Idee ist vielleicht dumm, aber einfach nur die Tatsache, dass die Leute sagen, hey,
ja, mach's jetzt, chase your dream.
Ja, so. Genau, und einfach nur diesen damit sich aufzuladen, das hilft mir immer dann so die nächsten Wochen oft in meiner normalen Welt, wo ich dann auch die ganze Zeit rumheulte, was alles schlimm ist und das hilft mir dann und denke ich mir so, Alter, du kannst dich über nichts beschweren, ne? Du hast es echt gut und einfach dieser Reset im Kopf, das ist auch nochmal irgendwie ganz geil. Das
ist so wie, dass ich gerade bei Netflix so einen geilen Volleyball-Anime gucke und dann jedes Mal, wenn ich Volleyball spiele, denke ich, ja Mann, ich bin der, kann am größten springen, aber kann ich nicht. Aber man denkt, man könnte es. Und man ist dann sehr angesteckt von dieser
Spinnung. Ja, genau. Genau das. So bist du voll geladen mit.
So wie Dragon Ball früher und so.
Genau.
Ja. Voll gut.
Ja. Und dann am Freitag ging es dann wieder zurück nach Tallinn erstmal. Dann auch Abendessen mit auch ein paar Leuten, die wir schon.
Ist Tallinn der einzige Flughafen?
Ich glaube schon.
Ja, aber.
Und dann nochmal kurz Abendessen, ein paar Leuten, die man halt auch aus den letzten Jahren schon kennt, irgendwie nochmal Hallo gesagt. Und
aber nicht die von jetzt am Anfang nochmal, sondern einfach andere Leute, die dann...
Auch teils. Okay, also es war ein bisschen größere Runde und dann war es auch nochmal cool, weil ja man kennt sich dann auch irgendwann mal schon und dann ist es auch einfach mal cool zu fragen, hey, wie läuft's so, was geht so und ja. Und dann sind wir zum Flughafen und dann waren auch alle platt und ich war auch super fertig einfach nur und war auch einfach froh, dass ich dann an dem Samstag, Sonntag ein bisschen schlafen konnte und wieder runterkommen konnte, weil es war zwar Urlaub, aber kein Erholungsurlaub in dem Sinne für mich.
Hast du das Arbeitshandy mitgehabt?
Ich habe nur ein Handy, aber ich habe die Arbeitsnummer ausgeschaltet es war irgendwie strange, weil ich wusste halt, dass ich an dem Dienstag quasi nicht so viel zu tun habe in der Stadt selbst. Und dann muss ich zugeben, habe ich einfach die Zeit dann auch genutzt, um auch ein bisschen Arbeitskram wegzuarbeiten, wo ich so still für mich hinarbeiten konnte, wo Leute jetzt sagen könnten, aber du hast doch Urlaub.
Nee, aber was ich mich eher gefragt habe, warst du, wie war quasi eine Absprache mit zu Hause, mit der Arbeit?
Achso, ich war im Urlaub.
Die können dich immer erreichen so?
Ja, aber das ist halt so ein bisschen... Also
kam das vor? Also musstest du quasi jeden Tag, kam so eine Nachricht mit, Willi, wir kriegen das hier, also wir brauchen dich hier so?
Nee, oder das war das nicht, in Ordnung, sondern so? Alles cool, nur okay. ich hab mich dann manchmal so ein bisschen von der Seite so ein bisschen
eingemischt. Hast du so bei Spectrum gesehen, oh fuck, die laufen in die falsche Richtung. Ah.
Nee, das gar nicht, sondern eher so, oh, warum diskutiert man das? Ich weiß, dass es, also so nach dem Motto, ich habe Wissen, was ich den anderen nicht mitgegeben habe und dann habe ich das schnell so mit eingedroppt, damit die quasi mit der Information weitermachen konnten, weil oft ist es halt so, wenn du im Büro bist, dann kommt irgendwas auf und dann sagt einer von der Gruppe, ah, ich weiß, worum es geht oder hey, ich weiß, wie wir das lösen können. Und da war ich halt einfach weg und habe dann versucht, trotzdem Sachen, wo ich wusste, da haben wir schon mal drüber geredet oder so, einfach die so ein bisschen
bin ich auch irgendwie eher Fan von. Also klar, es gibt Leute, die sagen, so ein Urlaub ist Urlaub, dann ist alles weg, alles muss alles abschalten.
Ja, aber ich war halt nicht, also für mich war aber auch klar, diese 5 Tage sind für mich kein, also sind eh keine Erholung und ob ich dann halt ab und zu mal was reindroppe oder nicht, macht es halt nicht schlimmer oder besser.
Ja.
Deswegen habe ich das am Dienstag und Mittwoch ein bisschen gemacht.
Ja, und ich finde, man muss auch dann gerade bei so einer Arbeit wie bei dir dann immer dann im Kopf haben, so, naja, wenn ich jetzt, also selbst wenn es richtiger Urlaub wäre und es ist irgendeine Sache, wo du weißt, wenn du jetzt, sag ich mal, du hast eine Woche Urlaub und am Mittwoch kommt irgendein Problem auf und du kriegst das irgendwie so am Rande mit, Und dann kannst du natürlich für dich entscheiden, ja, kann ich das jetzt lösen? Und dadurch habe ich nächste Woche, wie soll ich sagen, 10 Stunden Arbeitsersparnis, so gesagt. Oder sage ich jetzt, nein, nein, das ist Urlaub und deswegen lasse ich die jetzt, weiß ich nicht, ne, vor die Wand laufen und die nächste Woche habe ich dafür 10 Stunden mehr Arbeit und der ganze Urlaub ist schon wieder im Arsch, weil ich überarbeitet in der ersten Woche bin. Ja. Da bin ich auch mal ein Fan von, ja, dann nimm dir halt im Urlaub eine Stunde mal am Tag, meinetwegen, wenn du eh nur rumchillst, so gesagt, und löst die Probleme, die vielleicht da sind, damit du einfach danach Ruhe hast. So. Also so wäre mein Ansatz irgendwie.
Ich habe für mich quasi dann entschieden, ich habe 2 Arten von Urlauben.
Okay.
Die eine Urlaubsart ist so, wie ich das jetzt gerade beschrieben hatte. Da bin ich tatsächlich noch so ein bisschen wachsam, was die Arbeit angeht und reagiere dann auf Sachen, auf Mails oder lese auch mal mit, was so geschrieben wird. Aber dann merke ich halt, das ist quasi, ne, wenn ich weiß, das ist ein Urlaub, wo ich eh nicht wirklich abschalten kann von der Arbeit, ist es okay, finde ich, für mich persönlich. Aber so wie letzten Sommer, wo ich dann auch auf Kreta war, habe ich bewusst auch mich von allem gelöst, habe alle Mails ausgeschaltet, habe alles vom Handy runtergeschmissen, was mit Arbeit zu tun hatte, damit ich gar nicht an Arbeit erinnert werde. Und das war für mich dann wirklich so, ich
weiß nicht, hat das funktioniert?
Ja, tatsächlich. Ja? Cool. Ich war dann nach ein paar, also es hatte am Anfang ein bisschen gedauert, so am ersten, zweiten Tag war ich noch so im Gedanken ab und zu, aber dann am dritten Tag war ich auch komplett im Urlaubsmodus. Und dann, kennst du das, wenn du dich fragst, was mache ich, was ist eigentlich nochmal, also wenn ich wieder zurück bin in Deutschland, was ist nochmal mein Job? Also, es klingt jetzt krass, aber und das brauche ich halt aber auch. Und ich, je nachdem, was es für ein Urlaub ist, gucke ich halt, mache ich jetzt komplett Isolation und schotte mich von allem ab oder lasse ich das zu, um das, wie du gesagt hast, um in der Woche darauf nicht noch mehr Stress zu haben als sonst. Und jetzt muss ich dann noch für mich austarieren, wie viel in die eine Kategorie, wie viel in die andere Kategorie geht, aber.
Ja, weil ich glaube, das Einzige, wo ich wirklich auch so einen Job hatte, wo es ähnlich, also nicht, wo es ähnlich war, sondern wo es zu so Situationen hätte kommen können, dass man im Urlaub Stress hat, ist halt der Uni-Job gewesen, wo ich aber dann so gesagt, quasi Studentenverwaltung für Seminar gemacht habe und so Noten eintragen musste und so ein Kram. Oder so Studentenmails beantworten, wo dann klar war, wenn ich jetzt die Mail nicht jetzt beantworte, dann ist das super scheiße für alle und so. Aber das war bei weitem nicht das Ausmaß wie bei dir, weil du hast ja, also nein, also ich meine einfach von der Menge, nicht jetzt wie wichtig und so, sondern ne, bei da sind ja vielleicht 100 Slack-Nachrichten bei dir am Tag vielleicht, die dann so aufkommen, wenn du einen Tag nicht drauf guckst. Und da war es so 2 Mails am Tag, wo man so wusste, okay, bevor wir schlafen gehen, kann ich kurz 2 Mails beantworten, dann ist es durch, das macht meinen Urlaub nicht kaputt, keine Ahnung. Deswegen war das da fein, aber ich glaube, wenn man es so hat wie du, dann ist es wahrscheinlich wichtig, wirklich auch mal diesen...
Ja, und mein Ziel auch jetzt, und da habe ich mir vorhin quasi so ein Audiobook zugeholt, aber ich konnte es nicht hören, weil warum auch immer erlaubt dir Apple nicht, Audiobooks größer als 200 MB runterzuladen, und das kannst du auch in den Einstellungen nicht ändern.
Warte, wie unterscheiden sich Audiobooks von Hörbüchern, oder ist einfach Audiobooks jetzt der coole neue Begriff für Hörbücher?
Das ist der coole neue Begriff für Hörbücher. Ich habe mir ein Hörbuch geholt.
Du hast dir ein Hörbuch geholt.
Genau.
Was hat iTunes gesagt?
Gemacht? Ich konnte es nicht runterladen über mobile Daten, weil es war zu groß. Und beim App Store kannst du es ausstellen.
Ich dachte, ich wollte sagen, du kannst es ausstellen.
Aber bei Bookstore nicht.
Oh.
Deswegen, gerade wurde es geladen, dass ich hier in WLAN drin war.
Okay.
Super geil.
Was ist das Buch?
Das Buch ist von einem Typen, der hat letzten Jahrzehnte so eine Investmentfirma aufgebaut, eine große. Aber das Inhaltliche ist gar nicht so spannend, und er hat quasi auf Basis seiner Arbeit, die er in dieser Investmentfirma quasi geleistet hat, hat er so Prinzipien abgeleitet.
Mhm.
Warum ist das spannend? Der Typ hat quasi eine Firmenkultur entwickelt bei sich, wo 100%ige Transparenz zu allem herrscht.
Das Erste, was mir einfällt, ist so Gehälter, Mitarbeiterdaten und so theoretisch auch, oder das jetzt eben nicht, weil das keinen interessiert, sondern eher
das auf die Arbeit bezogen. Also deren Job ist es an der Stelle, die versuchen halt die geilsten Investitionsmöglichkeiten zu finden, das umzusetzen und dann halt gemeinschaftlich halt zu entscheiden, machen wir das oder nicht.
Mhm.
Also die sind nur erfolgreich, wenn die etwas glauben zu wissen, woran niemand anders glaubt, aber die haben trotzdem Recht damit.
Mhm.
So wie vor ein paar Monaten zu sagen, Tesla wird mal übelst krass.
Ja.
Alle anderen haben gesagt, nee, keiner hatte die auf dem Schirm, man hat günstig gekauft und jetzt ein paar Tage später ist Tesla gerade richtig geil.
Ja.
Das ist deren Job quasi, solche Entscheidungen zu treffen. Und die haben halt sich zur Firmenpolitik gemacht, quasi alle Entscheidungen offenzulegen.
Wem offenzulegen?
Sich selbst offenzulegen, also der Firma intern, zu sagen, hey, warum haben wir damals entschieden, Tesla zu kaufen oder eben auch nicht.
Klingt voll sinnvoll,
und halt jeder Mitarbeiter, egal ob du der Chef bist oder der Student, der gerade anfängt, hat halt quasi ein Votumsrecht, muss aber sein Votum begründen und dann versuchen die quasi dieses Schwarmwissen so zusammenzupacken und zu archivieren auch, zu sagen, hey, was war die Diskussion damals, wer hat was beigetragen, was waren die Argumente, das zu komprimieren und zu sagen, hey, wir haben eine Entscheidung getroffen, die dazu, also die Argumentation von dem und der Person hast du die Entscheidung geführt und das war geil, weil, und dann, also nicht um zu sagen, du bist gut oder du bist schlecht, sondern man versucht, also deren.
Wir als Unternehmen, ist voll smart, weil wenn du deine eigenen Begründungsgänge analysierst und so merkst, okay, durch diese Argumentation haben wir uns entschlossen zu investieren, das hat nicht funktioniert, jetzt kommt das ähnliche Szenario, was können wir vielleicht in unserem alten Entscheidungsprozess ändern, dass es jetzt auf einmal was Gutes wird oder nicht oder doch.
Ja, oder auch zu sagen, hey, wir hatten die Hypothese, Elektroautos sind geil, deswegen haben wir investiert und auf einmal sagst du bei einer anderen Möglichkeit, du sagst Elektroautos sind scheiße und dann merkst du, oh fuck, stimmt, wenn wir da nochmal hochscrollen, das widerspricht sich ja.
Ja.
Und die haben also versucht,
das hat sich geändert entweder oder, naja, vielleicht habe ich einfach drüber nachgedacht.
Genau,
oder,
ne? Aber ne, dass du quasi deinen eigenen Gedankengang und die eigenen Argumentationen in deinem Kopf,
das ist ganz geil.
Die du ja, die jeder für sich hat, aber die sich ja oft dann auch teilweise widerspricht im Zeitverlauf, weil du hast neue Informationen und da, also quasi zu sagen, wir schmeißen alles, was uns durch den Kopf geht, im Kollektiv auf ein Blatt Papier und sortieren das geil, machen da coole Prozesse drumherum, dass quasi am Ende des Tages, wenn wir sagen, warum haben wir das noch mal gemacht? Ach ja, deswegen, das war die Argumentation.
Wir machen quasi Gedankentranskripte die ganze Zeit so ein bisschen.
Genau,
so,
als aber das halt so, dass es nicht deinen Arbeitsalltag so wirklich behindert, sondern wirklich irgendwie cool float.
Wenn's wichtig ist.
Ne? Und keine Ahnung, wie die das gemacht haben, aber das war so, das habe ich so als quasi Teaser in meinem Kopf gehabt und dachte mir, boah, geil. Mhm. Weil das, was wir gerade besprochen haben, du gehst in den Urlaub und hast Angst, dass Dinge nicht passieren, weil die Information, die du im Kopf hast, hat vielleicht jemand anders nicht.
Ja.
Und wenn man es schafft, quasi eine Firma aufzuziehen, wo das als Unternehmenskultur existiert,
voll geil,
dann kann man A, immer im Hintergrund schauen, hey, wir haben damals einen Fehler gemacht, weil wir das und das entschieden haben, warum haben wir es so entschieden, was hat sich verändert und man setzt seine Ziele, seine Hypothesen und seine Arbeiten quasi immer wieder neu auf und reflektiert das immer wieder im Kollektiv und dadurch, dass man die Transparenz schafft, hast du im besten Fall ja nicht dieses Szenario, oh ja, da habe ich jetzt keine Ahnung, sondern hey, das stimmt, das Thema, da ist gerade Willi dran gewesen, mal gucken, was er so runtergeschrieben hat. Ah, okay.
Der hat Ahnung davon, deswegen so, ne?
Also ja, aber man kann auch vielleicht quasi in meinen Kopf schauen, weil man das irgendwo hat, physisch oder irgendwie virtuell irgendwo eine Ablage, wo man sagt, okay, damit kann ich weiterarbeiten. Das heißt, man selbst als Individuum nimmt sich so ein bisschen zurück und sagt, ich bin gar nicht so wichtig. So wichtig ist nur, dass mein Wissen, was ich aggregiert habe, irgendwo mit dem restlichen Wissen zusammenkommt und das halt irgendwie in so einem Arbeitsprozess irgendwie wieder gut abrufbar ist und nicht so, oh na, ich muss wieder Protokoll schreiben, sondern hey, warte mal, lass uns mal das, was wir eigentlich uns als, also das, was wir unsere Arbeit nennen, in so einen Prozess gießen, dass wir es auf dem Weg quasi gut strukturieren können und dann immer wieder darauf zurückgreifen, dass es uns was nützt.
Das einzige Negative klingt wirklich da, also das Einzige, was man sich als negativ vorstellen könnte, wäre, wenn wirklich es nicht hinkriegen, dann dadurch nicht Personalentscheidungen zu treffen, so nach dem Motto, weißt du, so, der hat jetzt irgendwie 17 Mal dumme Sachen gesagt und hat irgendwie keine guten Gedanken, ciao. So, also weißt du, dass man halt auf den Einzelnen so zurückführt, wenn man sagt, okay, Willi ist ja der Ahnung hat, deswegen haben wir uns so entschieden und der hat falsch gelegen.
Ja,
so, aber andererseits, wenn du halt effektiv arbeiten willst, vielleicht musst du so denken, aber das ist halt immer so die Frage.
Ja, aber das, ja, du sagst es, Leute, die dann Scheiße labern oder sich verstecken, die können sich dann nicht mehr verstecken. Aber ganz ehrlich, ich glaube, der Schmerz, den diese Person bei anderen auslösen, durch ihre Feigheit, durch diese Intransparenz. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du auf der Arbeit was schief läuft und Leute verheimlichen es dir.
Oder alle sagen so, ja, also ich war es nicht.
Ja, genau. So, ne? Das schafft halt auch so eine Kultur, die dann nicht dazu führt, dass Leute sagen, ich überreflektiere zu meinen, also du kannst halt auf zwei Arten damit umgehen.
Keine positive Fehlerkultur, könnte
gar nicht,
man sagen. Ne?
Aber wenn du zum Beispiel sagst, okay, die Entscheidung hat Willi damals herbeigeführt und die ist scheiße gewesen, dann kann ich dazu stehen und dann können wir gemeinsam reflektieren und sagen, hey, warum haben wir diese Entscheidung so getroffen? Ja. Und wenn du es schaffst, aber immer das Kollektiv einzubinden, dann war es nie die Entscheidung von Willi, sondern es war Willis Argument, dem wir alle zugestimmt haben.
Richtig.
Und dann war es eine Kollektiventscheidung.
Genau, sind wir genauso doof oder eben nicht. Ja. So, ne?
Und ich glaube, wenn du sowas versuchst aufzusetzen und dann aber das immer, also dann diese, sagen wir, die Historie, die du dann schaffst, nutzt, um gemeinschaftlich zu reflektieren, dann solltest du im besten Fall nicht dazu führen, dass sich Leute dann irgendwie ängstlich sein müssen und sagen, oh, ich laber nur Scheiße, jetzt fällt's auf. Ja. Und wenn es so ist, dann ist es auch vielleicht nicht der richtige Job.
So. Ich würde sagen, man darf ja auch nicht vergessen, du bist ja nicht gezwungen, da zu arbeiten. Du bewirbst ja da, weil du das eben cool findest. So. Ja. Also, und wenn du das nicht willst, gibt es 1000 Unternehmen, die anders arbeiten.
Eben.
So.
Ja. Und ich habe einfach, weil ich halt auch merke, es ist halt, ich finde es super anstrengend, dass man oft immer wieder die gleichen Diskussionen führt über die gleichen Themen und dann immer wieder Sachen neu. Und man schreibt aber nie auf, wie man dazu kommt. Und in diesen Meetings, das ist der größte Abfuck. Deswegen hassen Leute
so
Meetings.
Zeitverschwendung wahrscheinlich.
Du sitzt da, du diskutierst zu einem Thema und man trifft eine Entscheidung, aber
niemand kann zurückblicken und sagen, warum haben wir diese Entscheidung so getroffen? Mhm. Klar, es gibt Meetingprotokolle, aber das ist ja noch nicht die, also das ist es noch nicht.
So Protokolle, das bringt es nicht. So.
Nee, man muss eine andere Form finden. Ja. Und deswegen fand ich das Buch so spannend, weil ich gerne verstehen wollen würde, also erstmal auf der Prinzipienebene, was sind die Prinzipien, die der Typ quasi für sich rausgefiltert hat? Was muss man tun, damit dieses System funktioniert?
Genau, und was für Gefahren sieht er da drin und so vielleicht auch, ne?
Und dann wäre der nächste Schritt für mich, entweder stimme ich dem zu und sage, finde ich geil, oder ich sage, nee, ist Quatsch, weil. Mhm. Aber wenn ich dann sage, okay, das ist geil, wäre der nächste Schritt zu überlegen, wie können wir jetzt quasi in unserer kleinen Gruppe diese Prinzipien in Prozesse überführen, nicht Negativprozesse, sondern nur in Arbeitsschritte, wo wir merken, okay, wenn uns das Kollektiv wichtig ist, diese Transparenz und Offenlegung zu haben, dann müssten wir uns täglich damit dazu weil sie verpflichten, gewisse Dinge vielleicht zu tun, gewisse Sachen runterzuschreiben und zu strukturieren, damit brauchst du Disziplin dafür, ohne Disziplin wird es nicht gehen. Und dann zu gucken, wollen wir das als Kollektiv haben? Wenn ja, dann müssen wir gewisse Dinge tun. Und vielleicht gibt es dazu auch noch coole Tools. Und wenn nicht, dann entwickeln wir welche, verkaufen die für ganz viel Geld. Die uns dann erlauben, aber diese Kultur auch zu leben. Weil ich glaube, dieser Schmerz, dass man sich immer wieder fragt, warum war diese Entscheidung da? Warum haben wir das gemacht? Und man merkt, es war falsch. Also ich glaube, der Lernprozess in der Gruppe und dann auch die Schnelligkeit in der Entwicklung als Team oder im Produkt, kannst du damit, wenn überhaupt, nur steigern und nicht negativ.
Das glaube ich auch, weil die Gedanken macht sich ja eh jeder. Und ob du die jetzt noch kurz runtertippst, stichwortartig, warum du dich vielleicht so entscheidest, also irgendwie begründest, ja, ist halt jetzt nicht so der Akt. Also es ist eher so ein menschlicher Überwindungsakt, glaube ich, weil es halt nicht so leicht, glaube ich, deine Gedanken so zu strukturieren und auch so zu machen, dass sie jeder verstehen kann. Aber an sich ist es ja keine neue Sache, die du erfinden musst, sondern du musst ja einfach nur runterschreiben, was du eben denkst. So, also zu einem Thema oder warum du dich jetzt wie entscheidest.
Ja. Ja, und halt auch, was ich so spannend finde, was halt irgendwie so ein bisschen schon im Arbeitsalltag da ist, aber eher Richtung Kunde, dass du sagst, ich glaube, die Kunden wollen das. Das ist meine Hypothese und jetzt teste ich die. Aber
wenn du schreibst, wenn die Kunden schreiben, was sie wirklich wollen, dann brauchst du nicht glauben. So, ne?
Ja, genau, aber das ist die eine Perspektive, aber ich glaube, wenn du versuchst, in der Gruppe etwas neu zu kreieren, was es noch nicht gab, dann ist es nicht nur, was glaube ich über den Kunden, sondern was, glaube ich, ist zum Beispiel die beste technologische Entscheidung, die wir jetzt treffen sollten für unsere Datenbanken. Ich glaube, dass zum Beispiel MySQL besser ist als Postgres. Das sind so zwei Datenbanken. Oder ich glaube, dass wir sollten eine Firmenkultur haben, die transparent ist. Also es trifft auch organisatorische und technische Entscheidungen, die gar nichts mit dem Kunden direkt zu tun haben, die aber genauso auf Hypothesen basieren. Und
richtig.
Ich glaube, deswegen fällt es, glaube ich, vielen Leuten so schwer, dieses hypothesengetriebene Arbeiten in Richtung Kunde zu tun, weil du es ja im Rest des Unternehmens nicht tust, beziehungsweise dir nicht so transparent machst.
Ja,
ich glaube, es wäre wichtig, Leute einen Designer einzustellen. Ne? Was ist meine Hypothese? Dann nimmst du einen, stellst einen ein, merkst, war eine doofe Entscheidung. Aber du hast diese Hypothese. Und eigentlich ist alles, was wir tun, in Richtung Zukunft ja eine Annahme.
Voll.
Und warum nicht die Organisation auch so gestalten, wie man das Richtung Kunde und dem Produkt auch macht? Und das wäre so mein kleines...
Das ist total cool, weil das passt wieder voll gut. Das ganze letzte Jahr beschäftigen wir uns in der Schule ja auch immer so ein bisschen wieder mit diesem Wechsel zu G9, ne, von G8 zu G9. Also quasi 13 Jahre bis zum Abitur.
Perfektes Beispiel.
Es ist exakt das. Du sitzt dann da in diesen Gruppen, die treffen sich, also wir treffen uns einmal alle 2 Monate oder so, keine Ahnung, und sitzt dann drei, vier Stunden da aufeinander. Und dann ist immer so, ja, aber ich glaube, die Projekte würde keiner mehr wählen. Ja, so, aber ich glaube, die AGs würden mehr Leute wählen. Also ich glaube, der Donnerstag ist ein wichtiger Langtag. Ich glaube, die Eltern wollen den Montag als Langtag. Ich glaube, so, ne?
Aber es ist exakt aber das. Und das ist es. Das ist das perfekte Beispiel, weil ob du jetzt G8 oder G9 machst, ist ja nicht mal eben so, du wechselst ja nicht im Jahresrhythmus, sondern absolut. Du triffst Entscheidungen, die du A nicht schnell genug quasi verproben kannst. Das, du kannst ja nicht kompetitiv gegeneinander laufen lassen. Du sagst die Hälfte der Schule, mein G8, die andere, und dann lasse ich das 10 Jahre laufen, dann weiß ich, was das beste Ergebnis wäre. Das wäre eigentlich das so ein Experiment-Setup, was du machen könntest. Geht aber nicht. So, das heißt, und das mal runterzuschreiben, sagen, Frau Dings, Herr Dings hat Folgendes gesagt.
Ja.
Das sind die Hypothesen von der einen Person.
Genau.
Und das erstmal sichtbar zu machen, glaube ich, würde die Diskussion komplett ändern.
Voll.
Aber sonst, wie viel kannst du denn davon speichern in so einer Diskussion? Ja, du hörst, die Person hat, glaube ich, das gesagt und dann bist du auch lost.
Ja. Und du hast ja selber auch deine eigenen, sag ich mal, Themen, die dir selber wichtig sind, die willst du irgendwie zur Sprache bringen. Dann merkt man, also ich kenne das ja selber, da formuliert man ja in seinem Kopf, man möchte ja eine vernünftige Antwort geben. Man formuliert schon in seinem Kopf so
seit zwei
reden. Minuten so diesen Satz, den man sagen möchte. Und dann sind so zwei Meldungen davor, weiß man schon, was da gesagt wurde. Aber nochmal zurückzukommen darauf, ist es nicht so?
Ja, und also, das aber ist ja normal. Genau, stell dir das mal täglich vor, mit unterschiedlichen Personenkreisen. Und dann muss man aber trotzdem zum selben Nenner kommen.
Ja.
Abfuck.
Ja, und ich kann mir vorstellen, wie es helfen würde, wenn damals bei dem Wechsel zur G8 genau diese Protokolle erstellt worden wären, in die man jetzt reingucken kann und sagen kann, warum wurde G8 denn damals nochmal genau eingeführt? Wie waren damals die Gedankengänge? Was ist eingetroffen? Was ist nicht eingetroffen? Aha, daraus können wir jetzt lernen. Bei G9 sollten wir darauf achten, dass das und das anders wird. Klar, das gewissermaßen passiert das, aber es ist mehr so dieses, die fiesen Unternehmen wollten, dass alle schneller in den Beruf kommen. Blabla, weißt du, diese.
Ja, aber was ist damit passiert mit dem Argument? Die Unternehmen jetzt einfach mal erleuchtet worden und sagen, nee, mach doch lieber länger Schule.
Das ist halt alles so dieses Hörensagen, dass man sagt, ja, okay, aber die Leute gehen jetzt einfach dann ins Ausland und die gehen gar nicht früher in den Job und wir haben höhere Abbrecherquoten. Aber dass man das quasi wie in so einem Factsheet mal wirklich so für so eine Diskussion runterschreibt und sagt, ja, also, G8 ist gescheitert, weil das und das, das sind die Zahlen, hier sind die Fakten, so blabla.
Genau.
Daraus können wir lernen, das heißt, die Schüler brauchen nicht ein Jahr früher in den Job kommen, weil die tun es eh nicht. Also, was können wir dann in diesem Jahr machen? Wie können wir es sinnvoll füllen? Sollen wir trotzdem vielleicht Berufsvorbereitung machen? Sollen wir vielleicht, keine Ahnung, was sind die Interessen der Schüler und so? Das wäre halt mega smart. So,
das wäre super cool. Ja. Vor allem könntest du dann wirklich zurückblicken und sagen, wir haben uns ja eigentlich durch die Unternehmen vielleicht treiben lassen und deren Annahme.
Ja.
Das, ne? So, und dann kannst du sagen, aber warte mal, passt das eigentlich zu unserem Selbstverständnis einer Schule?
Genau.
Oder kannst du sagen, ja, dieses Argument zählt zwar, aber für uns aber nur zu 10% und das andere zählt zu 90%. Aber dann kannst du auch die Argumentationen so gewichten für dich auch noch sagen. Und dann machst du ein Voting draus und sagst du, okay, wer findet, dass dieses Argument, Schüler gehen früher in den Job, dass das für uns wichtig ist. Und dann hebt jeder seine Hand und dann sagst du, okay, das sind von dem 60 Lehrerleuten haben jetzt 50 dafür gestimmt, also ist uns das wichtig. Mhm. Und könntest du dann nochmal zurückblicken und auf einmal die Frage nochmal stellen, 3 Jahre später, dann würdest du sagen, warum ist das auf einmal nicht mehr wichtig für uns, was hat sich geändert? Aber das ist so ein Mindblow-Moment für die meisten Leute, die denken, scheiße, stimmt, vor 3 Jahren fand ich das noch gut, jetzt finde ich das doof. Aber
das cool ist, tatsächlich haben wir das ein bisschen in der Praxis so gemacht, dann ging es darum, so, was für Leitideen sollen uns bei G9 so treiben? Mhm. Und dann war es auch so, wir haben dann so Leitideen rausgearbeitet, was halt schon super schwierig
ist. Aber waren die greifbar oder waren die sehr
abstrakt? Ja, so geht's so, das war so Bildungsgerechtigkeit, Wahlmöglichkeiten und Flexibilität und solche Sachen. Es war halt nicht so greifbar leider. Aber sonst war der Prozess ziemlich ähnlich. Das ist dann dieser typische Referendarsprozess. Da haben wir die Leitideen ausgehangen und die Leute sollten Klebepunkte verteilen. Ja, genau. Die hatten irgendwie so 3 Punkte.
Ja.
Und das heißt, sie konnten halt priorisieren, wo sie vielleicht alle 3 Punkte an eine Sache kleben oder 2 aufteilen und so. Und so hast du eigentlich genau dieses Ergebnis. Das heißt, wir können irgendwann hingehen und sagen, so, wir hatten diese Leitideen, danach haben wir uns entschieden, 5 Jahre später, haben wir das erreicht? Haben wir mehr Wahlmöglichkeiten für die Kinder erreicht? Haben wir mehr Bildungsgerechtigkeit, was auch immer? Also wäre halt cooler, wenn es wäre, die Schüler kommen vor 1 nach Hause oder haben keine Hausaufgaben mehr auf. Das wären halt so klare
aber das kann man, also,
Ziele. Aber die kann man ja drunter fassen.
Ich wollte gerade sagen, das fängt ja an mit, du hast deine Mission als Schule, das wollen wir eigentlich als in der Gesellschaft verändern. Genau. Das ist ja super abstrakt, dann hast du deine Leitideen und darunter hast du tatsächlich die konkreten Maßnahmen.
Genau.
Stundenplan wird gekürzt, was weiß ich.
Genau, irgendwie Lernzeiten kommen rein, damit die Kinder Hausaufgaben in der Schule machen können und so. Ja, genau. Und
das halt nochmal archiviert quasi über eine
auf einer Zeitachse. Für jeden transparent, nicht nur für, weiß ich nicht, der die Fotos gemacht hat, davon uns für sich auf dem PC gespeichert hat.
Ja, genau, weil das ist das, wo es immer endet, irgendwie der Prozess. Ja. Irgendwer hat auf irgendeiner Festplatte dieses Bild von unserem Dot-Voting.
Richtig.
Und das ist halt das, was ich sage, da will ich mal
raffen, Dot-Voting.
Weil es ist genau das Gleiche, was wir auch machen. Aber da will ich halt von ihm einmal die Prinzipien raushören, bis zu welchem Grad machst du es transparent vielleicht, bis wohin nicht, was brauchst du vielleicht auch als Commitment von der Gruppe, weil ich kann mir vorstellen, du gehst in so eine Sitzung rein mit ganz vielen Lehrern und dann musst du ja auch sagen, hey Leute, ab jetzt machen wir es so und wir schreiben das runter und dann wird der Erste sagen, ja, aber wir haben doch nur 3 Stunden, wollen wir wirklich eine ganze Stunde für diese Archivierung opfern? Also ich glaube, du musst dann erstmal überzeugen, dass es ein smartes Vorgehen ist und ich glaube, dafür hilft es halt, wenn man das Gesamtbild mal rafft irgendwo.
Und mir fällt gerade noch ein, vielleicht ist sogar auch eine Gefahr, dass dann manche Leute ihre Ideen nicht als äußernswert empfinden, weil die wissen, okay, das zählt jetzt, das ist noch nicht so zu Ende gedacht, das sage ich jetzt gar nicht, obwohl das vielleicht ein voll guter Anreiz wäre, aber den will man da gar nicht beitragen, weil du das Gefühl hast, okay, nur noch wichtige Sachen dürfen jetzt so gesagt werden, weißt du? Das ist so vielleicht so ein Druck, der entstehen könnte, fällt mir gerade so ein.
Ja, aber ich glaube halt, genau, deswegen meine ich, wenn du das Gesamtbild irgendwo hast, du weißt, okay, damit eben die Leute, die sich vielleicht, also vielleicht musst du auch so eine Art Ideengenerierungszwang haben. Also jeder muss drei Ideen. Wir bewerten die Ideen nicht, sondern wir schreiben einfach runter und dann machen wir es ganz normal nach diesem Punktesystem. Aber jeder muss Ideen reinbringen. So, man kann sich nicht rausziehen aus dem Prozess. Das wird am Anfang wehtun, vor allem die, die sagen, ich habe keine geile Idee. Aber gut, aber auch Ideen generieren muss auch, kann ja auch gelernt
musst
werden.
Musst du auch lernen, genau.
Genau. Und, aber so zwingst du quasi die Gruppe erstmal so ein Commitment zusammen, sagen, hey, scheiß drauf, wir kritisieren uns nicht gegenseitig, sondern jede Idee erstmal gleich. So. Und wie wir damit umgehen, das ist später im Prozess, aber im Prozess selbst hat jeder irgendwie bestimmte Stimmrechte und bla bla bla. Aber ich glaube, das ist so ein kultureller Wechsel auch in dem Kopf der einzelnen Person, den du über einen längeren Zeitraum auch begleiten musst. Sonst
genau, und ich kann mir noch nicht so ganz vorstellen, wie der Zeitrahmen tatsächlich dann wäre, den das einnimmt. Weil wenn du jetzt überlegst, so 100 Lehrer oder so, ne, und dann sollen alle drei Ideen abgeben und dann Dot-Voting und muss ich da einlesen und so, wo dann das Argument von den Lehrern immer schnell ist, naja, aber unser eigentlicher Job ist Unterricht, so, ne? Ja. Und die Frage ist dann immer, wie viel Zeit geht quasi drauf für solche Prozesse, wo eigentlich die Lehrer, also ich sag mal jetzt immer so die Lehrer, ne, aber es ist so dann so meistens so, viele Stimmen sind dann immer da, die dann so sagen, ja, diese ganze Sachen, diese ganze Politik, sage ich mal, dieses ganze G8, G9, ist mir alles scheißegal, ich will doch eigentlich nur meinen Unterricht machen, so, wie, ist mir völlig wurscht.
Okay.
So, und ich weiß halt, ich kann mir, also ich wüsste jetzt, müsste halt überlegen, wie man es schafft, diese Leute zu motivieren, doch an diesem Prozess mehr zu partizipieren, weil ich merke es jetzt schon in diesen G9-Gruppen und so, weil ganz ehrlich, ich sitze da noch drin und denke mir so, ja, ich habe irgendwie Bock da drauf, das ist cool, so, keine Ahnung. Aber wenn du jetzt so einen 50-jährigen Lehrer nimmst, der hat halt schon 17 Mal diesen Prozess durchgemacht. Ja. Also der war so, ja, wir haben zu G8 gewechselt, da saß ich schon drin und habe gemerkt, es ist doch irgendwie alles relativ egal, was ich entscheide. Und so, die sind halt schon so ein bisschen ausgebrannt, oder wie soll man sagen, so demotiviert, weil die das schon alles so 1000 Mal gemacht haben und so denken, so, vielleicht könnte man die dadurch genau catchen. Oder die sagen halt dann, ja, ganz ehrlich, ist ja noch aufwendiger. Das bringt doch alles nichts. Warum denn? Ich will doch einfach nur meinen Unterricht machen. So, das wäre mal spannend. Also müsste man mal ausprobieren. So, also müssen wir mal gucken, was da passt.
Ja, aber ich glaube, das ist auch wirklich unabhängig jetzt, ob du im Lehrerkontext unterwegs bist oder in irgendeinem anderen Kontext, ich glaube, die Sorge, dass das quasi zu viel Zeit frisst und am Ende nichts verbessert im Prozess, ich glaube, die ist völlig berechtigt.
Ja, und immer da, genau.
Aber auf der anderen Seite, ich glaube, das ist immer der Unterschied zwischen, ich glaube fundamental an die Sache, dass ich sage, ich glaube, dass es wirklich substanziellen Mehrwert bringt, wenn man das so macht. Oder ich glaube, oder also das ist, wenn du dazu Ja sagst, ist es möglich, eine Lösung zu finden oder einen Prozess zu finden, der dir nicht eben die ganze Zeit raubt und den Prozess übelst krass aufbläht. Aber dafür brauchst du erstmal das Ja zur Sache an sich. Ich glaube, was ja oft vermischt wird in so Diskussionen ist, hey, glaube ich an die Sache? Ja oder nein?
Ja.
Und viele sagen, glaube ich, ich glaube daran, dass es cool wäre, aber keinen Bock auf den ganzen Overhead, der dann entsteht. Und deswegen nein.
Ja.
Aber auch das, wird das offenzulegen, wäre ja auch kostenlos. Wenn 90% sagen, wir glauben an die Sache, dann wäre es so, okay, wir sollten irgendwie hier Taskforce, ja, Max, Lehrer X und Y, ihr drei, ihr sorgt jetzt, dass wir einen Prozess finden und die Rahmenbedingungen sind, der Prozess darf nicht länger dauern als der aktuelle.
Genau. Oder wir stellen wir ein externes ein. Wir holen uns vielleicht für sowas einen externen Typen mal für ein halbes Jahr und der erarbeitet ein Konzept. Das heißt, er nimmt quasi diese Zeitlast ab.
Ja.
Aber hat dann am Ende ein Konzept, wo dann die Lehrer sagen, ja cool, aber genau das wollten wir ja und haben uns aber die Zeit gespart, irgendwie sowas.
Genau,
ne?
Sowas, aber ich glaube...
Das ist halt nicht vorher schon scheitert, wäre halt doof.
Ja, ich glaube halt in so grundsätzlichen Fragestellungen, wollen wir das oder wollen wir das nicht, wollen wir G8 oder G9, dann wird auch in der Argumentation auch oft viel vermischt, weil wenn du eine Wortmeldung hast und sagst, ja, ich finde das gut, weil, dann versuchst du ja, wenn du weißt, ich sage jetzt, ich habe drei Argumente, die ich nenne und eigentlich habe ich noch 15 andere, aber ich argumentiere jetzt so, also du kannst ja deinen Kopf gar nicht komplett öffnen. Und ich finde das, ne, und damit fängt es ja schon an.
Es ist auch so krass, also bei diesen Diskussionen, um mal da so ein bisschen Einblick zu geben, es ist halt, ne, habe ich glaube ich schon mal gesagt, dass dann immer dieses kommt, die einen sagen so, ich als Mutter, ne, so, dann bist du schon so, ja, darf ich da überhaupt noch was gegen sagen? Weil sie ist ja Expertin, sie ist ja Mutter und sie weiß ja, was für die Kinder am besten ist, was ich, Publiker, der keine Kinder hat, ich weiß ja gar nicht, wie das ist, wenn die Kinder am Nachmittag aus der Schule kommen und keine Ahnung. Das ist dann so viel subjektives, weiß ich nicht, ich wüsste, wie meine Kinder oder, um von mir zu sprechen, so, wenn ich jetzt sage, ja, ich habe das Gefühl, das Projekt am Nachmittag macht den Kindern voll Spaß und es bringt denen voll was, so angenommen, ne? Natürlich gehe ich ja mit dieser Idee rein und denke mir so, ja, meine Erfahrung zeigt, das macht irgendwie, das funktioniert. Und wenn alle, die das Projekt leiten, die Erfahrung machen, dass das irgendwie cool ist, heißt es immer noch nicht, dass es eine gute Idee ist, aber dann natürlich argumentieren alle in diese Richtung eher, weil man denkt, ja, okay, das ist halt, ne, ich bin ja Experte für dieses Thema und genauso sehen andere sich als Experte für, wie ist das, wenn Kinder Hausaufgaben machen müssen und so weiter. Alle haben so viele verschiedene Erfahrungen, weil dann denke ich mir, okay, alle beschweren sich zum Beispiel über die Ganztagsschule und denken mir, ja, hat uns das damals gejuckt? 0,0, also mich hat es 0,0 gejuckt. Ich dachte mir so, ja, ist halt scheißegal, ob jetzt ganz oder kurz, ich habe gar nicht über nachgedacht. Und andere sagen, ja, die Kinder können gar nichts mehr machen. Ich habe mir so, ja, ich war auch im Sportverein und dann ist man wieder so bei sich selbst und denkt so, ja, okay, aber ich bin ja auch nicht der Maßstab für andere und das ist halt super schwierig, wie viele Ebenen, wie viele Emotionen, wie
Perspektiven Rollen, die Erfahrung, Leute annimmt, ja.
Genau, da so reinkommen, das ist halt immer krass.
Aber wenn es nur dazu führt, dass du am Ende sagst, hey, 90% unserer Argumentation kam jetzt aus der Elternecke.
Ja.
Dass du dann sagst, warte mal, aber wir haben jetzt unterrepräsentiert, sind die Schüler. Das brauchen ja. wir Argumente für Schüler. Und dann kannst du es gegenüberstellen, aber dann das zu sortieren erstmal, auseinanderzuziehen. Das ist
krass, krass viel, viele Daten, könnte man sagen.
Ja, so, genau, ne? Aber du generierst in so einer Session super viele Informationen. Stimmt. Und Daten, aber die dann mit denen
die
was.
Die gehen eigentlich verloren einfach nur, ne, jetzt ja, gerade.
Beziehungsweise jeder nimmt sich was, da speichert so ein bisschen was davon ab und ändert vielleicht seine Meinung zu einem Thema und setzt den Punkt dann zwar woanders, aber du findest ja nicht, also kreierst ja nicht das Gesamtbild von allen Köpfen erstmal für alle wieder
genau,
und auch verdaubar. Also weil,
ne? Richtig, und er nimmt ja die Sachen nur gefiltert durch seine subjektive Brille wieder auf. Das heißt, nach dem Motto, er blendet Dinge aus und so weiter. Wenn du das quasi einigermaßen neutral runtergeschrieben hättest, so, das sind meine Argumente, weil und da bin ich für und das ist mein Standpunkt, dann könntest du ja ganz anders rangehen, als wenn jemand dann vielleicht in einem merkwürdigen Tonfall das sagt, weil er schon so ein bisschen emotionalisiert ist. Und dann denke ich mir immer schon so, ja, höre ich gar nicht mehr zu. ungefähr, ne? Dann denke ich mir so, okay. Ja, ja. Ne? Aber da ganz viele Faktoren, die ja dann diese eigenen den Filter beeinflussen. Und das wäre halt total cool, wenn man das alles nochmal so, ja, ich stelle mir das gerade vor, so wie so ein, keine Ahnung, so ein Datenbericht, so, okay, wir haben jetzt 100 Seiten, dann musst du mit STGF suchst du dann so nach den wichtigen Schlagworten drin. Das müsste man, irgendwie müsste das dann so bündeln und so ein bisschen priorisieren. Ich bin sehr gespannt, was in dem Hörbuch rauskommt.
Ich auch.
In dem Audiobook.
Ich glaube, meine Hoffnung ist jetzt nicht, dass das Hörbuch da tatsächlich die so wirklich ins Detail geht und sagt,
ja, nein.
Schritt 1 bis 3, sondern eher so, okay, das sind die Prinzipien, auf der Basis haben wir dieses Unternehmen so aufgebaut und das waren unsere Learnings.
Aber vielleicht beschreibt er ja auch, solche Probleme hatten wir, zum Beispiel Datenmenge und wir haben das so in den Griff bekommen oder nicht, das könnte ja sein. Vielleicht.
Deswegen mein Ziel dabei ist, wenn ich das höre, versuche ich so ein bisschen mitzuschreiben. Dass ich quasi das, was ich dann aufsauge, nicht, dass ich quasi für mich die fetzenden Informationen schon mal rausziehe. Ich sage, okay, das schreibe ich mir runter und auf der Basis mache ich dann weiter.
Wäre das nicht ein cooler neuer Medium-Artikel?
Zum Bleistift.
Oh.
Mal kicken.
Ist das noch so ein bisschen drin?
Oder ich verdiene Kohle damit schon.
Aber hast du einen zweiten Artikel geschrieben?
Ja. Nee.
Ja, hast du? Hä?
Was Alter, ich dachte, du followst.
Hä? Ich bin nie in dieser App drin. Alter. Bruder, schick mal.
Ja, schicke ich.
Geil.
Ich hab schon einen dritten in der Pipe.
Wie viel Geld hast du verdient? 17 Cent?
Ich weiß nicht, ob ich darüber reden kann.
Nicht, dass die Steuer anruft.
Ja, muss ich echt meine Steuer und Gewerbe noch anmelden und meine Steuernummer ändern lassen.
Können wir endlich unser estländisches Unternehmen gründen, über das wir dann so deine Medium-Artikel veröffentlichen als ersten Schritt?
Ja. Nee, ich krieg tatsächlich für Januar, und also bis Stand jetzt, ja, kriege ich 32 Cent.
Geil! Mega. Was ist das Thema des zweiten Artikels?
Weiß ich nicht, ich muss nachgucken. Ich habe den schon vor Wochen rausgebracht.
Krass.
Guck, ich schick's dir gleich.
Okay, cool.
Also ich werde schon jetzt ziemlich reich, mein Zeithustle läuft.
Sehr gut. Dann kannst du es dir bestimmt bald noch leisten, nach England zu fahren.
Warum?
Brexit. Ich wollte es nur mal kurz erwähnen.
Dieses Jahr kann man noch so ein bisschen.
Das ist ja genau, das fand ich irgendwie krass. Also nur noch mal so ein bisschen, weil jetzt in zwei Wochen so viel passiert ist. Ich tatsächlich habe bis zum Ende gedacht, das wird nicht passieren.
Ich auch.
Ich war echt so naiv und dachte so,
Leute, dreht's.
Not gonna happen. Aber krass, finde ich, dass es tatsächlich jetzt durch ist. Und ich bin mal gespannt, wie sich das wirklich so aussieht. Wie du sagst, ne, das wird jetzt erstmal ein Jahr wahrscheinlich alles noch so einigermaßen für uns bleiben, wie es ist.
Ja.
Und dann im Jahr bin ich mal gespannt, ob das wirklich dann so harte Grenzen, was passiert mit dem Tunnel, kostet auf einmal mega viel. Zu Chiara habe ich gesagt, welche Währung kriegen sie? Da hat sie gesagt, bist du doof? Dann habe ich gesagt, ja. Ja, das hätte ich irgendwie nicht gedacht.
Das geil was. Fand ich, habe ich bei Facebook gesehen. Vor ein paar Wochen hat dann quasi Estland entschieden, die Werbung zu schalten in der U-Bahn von London. So nach dem Motto, ihr geht zwar jetzt aus der EU, aber das Unternehmen kann ruhig in der EU bleiben. Hier E-Residency, bla bla bla.
Nice.
Und die Leute darüber zu catchen. Und,
und Deutschland generell, ne? Irgendwie Berlin oder so soll doch, also irgendwie habe ich nur mal gehört, haben wahrscheinlich irgendwelche Nachrichten gesagt, so nach dem Motto, viele, seitdem diese Diskussionen sind, haben schon viele Unternehmen gesagt, okay, dann gehen wir nach Berlin oder so, dass sie schon so ein bisschen.
Man merkt schon so ein bisschen Abwanderung, also auch nur auf ganz kleiner Ebene. Ein Bekannter von mir, der in London so ein Österreicher ist, in London.
Kaschisch?
Aber, nee, nicht Kaschisch.
Okay.
Hat aber quasi eigentlich immer eine Agentur gehabt in London selbst. Mhm. der macht viel so Videos für Kunden, Design und sowas. Also
okay.
so eine Art Marketing-Service-Agentur. Der hat auch gesagt, scheiß drauf, Mann, ich gehe nach Berlin. Ist krass. Jetzt seit schon eine Weile her, aber schon von einer Weile nach Berlin gegangen.
Mhm.
Und,
bevor sich diesen ganzen Struggle antun und dann quasi wechseln, wenn alle wechseln, dann sind die ganzen Immobilien weg und sowas, so vielleicht. Ja. So, ne? Könnte man sich ja vorstellen.
Also ich glaube, Berlin kriegt ein bisschen Zuwanderung. Paris kriegt, glaube ich, ein bisschen Zuwanderung. Gerade so Finanzbranche ist so ein bisschen entweder Frankfurt oder Paris.
Irgendwie echt, Paris? Paris habe ich noch nie gehört, so den ganzen Zusammenhang von Unternehmen. So.
Ja.
Aber
also viele französische Banken sitzen halt dort. Und das ja. Also ich glaube, da wird echt noch viel passieren. Ich glaube, die werden, also es ist so ähnlich, ich vergleiche das so mit diesem Klimathema. Jetzt, wo der Sturm kommt, raffen die Leute, oh, fuck, das tut ja weh.
Und jetzt, wo sie in Italien nicht mehr minus 20 Grad haben so, und so, ne?
Oh, jetzt merke ich, da hat sich was geändert. Und ich glaube, so braucht es halt auch erstmal UK-mäßig erstmal so, oh, scheiße, mein Job ist weg. Fuck.
Ja, ja, genau.
Oh, oh, Überraschung.
Ja, ja.
Aber ich glaube, dass manche brauchen das auf der Ebene.
Ich glaube auch. Ich finde es auch hier krass, dass man halt irgendwie das Gefühl hatte, so, es war irgendwie noch nie so richtig unter 0 Grad, also tagsüber.
Mhm.
Und so, wir haben jetzt irgendwie Februar und irgendwie passiert da nichts und es ist irgendwie voll weird.
Ja, ich habe damit gerechnet, dass irgendwie Februar, März nochmal brutal kalt wird.
Ich dachte, aber also ich war auch immer ein Verfechter der Theorie, es verschiebt sich nach hinten. Und so ein bisschen passt es ja auch noch. Also es ist ja jetzt, es wird ja immer noch so ein bisschen kälter und es ist so kalt wie jetzt nicht im Dezember und so. Aber jetzt wird es schon so hell und so viel Sonne tagsüber,
dass ich das Gefühl habe,
okay, irgendwie wird es jetzt auch schon vielleicht wieder Sommer gerade. Wir haben 13 Grad, ich weiß nicht, irgendwie komisch.
Ja.
Das ist echt krass. Und was ich noch mit dir darüber sprechen wollte kurz, also was heißt kurz sprechen, nur so aktuelle Themen. Hast du den ganzen Kram mit diesem AfD-FDP-Kram mitbekommen so ein bisschen?
Ja, am Rande nur.
Ja, ich wollte auch so gar nicht.
Da ist ein Typ, der jetzt Bündnis, dann Rücktritt, bla, irgendwas.
Genau, es geht um den Ministerpräsidenten von Thüringen und quasi der hat diesen Posten nur bekommen, weil CDU, FDP und die AfD ihn gewählt haben.
Mhm.
So, und irgendwie, also ich bin auch nicht so da drin, deswegen will ich da auch gar nicht so groß drüber reden. Also und quasi alle Vorwürfe waren vorher so, ja, ihr habt euch verkauft an die AfD, so, ne, vorher habt ihr noch gesagt, wir würden nie mit der AfD, mit der Hilfe der AfD regieren, bla, und so weiter. Und jetzt sind schon, und dann gab es irgendwie am nächsten Tag, und also cooler Move war erstens dann, dass dann diese, ich weiß nicht, die Vorsitzende des Parlaments, was auch immer, den Blumenstrauß auf den Boden geworfen hat vor ihm. Das fand ich ein lustiges Bild, das so durchs Internet gegangen ist, so nach dem Motto, bah, du bist Dreck, du bist Abschaum. Das fand ich irgendwie witzig. Am nächsten Tag, also dann war an dem Abend so, ich bereue nichts, ich nehme das Amt an. Am nächsten Tag, ich trete zurück, es funktioniert irgendwie nicht. Dann irgendwie so, Christian Lindner stellt die Vertrauensfrage in der FDP. Auf einmal war das so politisch. Innerhalb von 2 Tagen dachte man so, okay, was passiert hier eigentlich?
Ja.
Aber was ich eigentlich interessant fand, waren die Memes. Das war eigentlich das richtig Witzige. Weil, also diese ganze Thematik, ja, kann man so halten, was man will. Das finde ich irgendwie, das ist halt anstrengend. Also viele sehen darin jetzt so ein bisschen dieses, die AfD hat jetzt quasi, fängt jetzt nicht nur an, irgendwie uns alle abzufacken, sondern fuckt jetzt auch die Politiker ab, indem sie sagen, ja, okay, wir wollen einfach Demokratie so ein bisschen stören, indem wir jetzt so, zum Beispiel hat dann Gauland getweetet, so, am nächsten Tag, bei der nächsten Wahl wählen wir einfach alle Ramelow, also den linken Ministerpräsident, weil dann darf der sein Amt ja auch nicht antreten, weil er hat ja dann mit den Stimmen der AfD das bekommen, hohoho, trollololol, ich bin 70 und mache witzige Twitter-Dinger so. Also keine Ahnung, ist alles so ein bisschen merkwürdig, wo man aber auch auf der anderen Seite argumentieren kann, naja, es sind halt irgendwie Mittel der Demokratie, ist halt eigentlich okay, warum nicht und warum müssen jetzt andere Leute diesen Landtag auflösen und so. Das ist alles ein bisschen weird, da will ich auch gar nicht groß was sagen, aber witzig war dann so, dass es halt dann so Leute gab, die halt dann echt so wie Höcke und Kemmerich, also der Ministerpräsident der FDP, sich dann so die Hand gegeben haben und dann so lustige Bilder daneben geschnitten haben, wie so Hitler und, Geschichtsprobleme.
Irgendein anderer
wie
Typ.
Wie hieß der Reichstagsbrandverordnungstyp?
Keine Ahnung.
Wie hieß denn damals der Präsident, der Typ, der Wichtige?
Weiß ich nicht.
Der Hitler quasi in die Macht gekriegt hat. Oh, fuck. Das ist unangenehm.
Auf jeden Fall haben die das zeitreisenmäßig.
Scheiße, mit Erdkundenlücken kann ich leben, aber Geschichtslücken finde ich ein bisschen unangenehm. Egal.
Hättest du vorbereiten können, hättest du nicht.
Otto von Schröder.
Ich gucke jetzt auch nicht nach. Weil
wir gucken nicht nach, das ist ja unangenehm. Jedenfalls, so Bilder dagegen geschnitten, wie die quasi exakt die gleiche Haltung haben, sich genau gleich so verhalten und wie dann noch so Zitate daneben geschnitten wurden, wie so, Hitler hat damals gesagt, ja, durch das bla 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 konnten wir das erst erreichen und dann quasi Kemmerich das gleiche so über Höcke, die AfD sagt und so. Das war halt sehr witzig, weil das irgendwie so,
auf
das kannst du wahrscheinlich immer mit jedem Politiker immer machen, so ein bisschen.
Auf der einen Seite witzig, auf der anderen Seite irgendwie erschreckend, weil so, hey, cool, das hatten wir vor.
Absolut.
Warum passiert das gerade wieder? Fragezeichen.
Richtig, also witzig war eher so im Kontext gemeint, so, absurd, also ja, ja, absurd witzig.
Aber irgendwie denkt, dann auch, also, ja genau, aber irgendwie dann absurd traurig, aber du denkst, ja, hä, fuck, so offensichtlich dann auch noch. Also sogar in Bilder, in zwei Bilder verpackt, dass es jeder eigentlich verdauen kann. So.
Ja, 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 genau, nicht
ab,
genau,
jetzt gerafft. So. Ja. Offensichtlich genug? Fragezeichen.
Ja, das fand ich irgendwie krass. Ich war am Donnerstag, ist ganz coole Sache, unserer Schule gibt es diese Elternakademie, wo man quasi sagt, ja, okay, ein Lehrer lädt dann immer irgendeinen Professor ein von irgendeiner Uni und der referiert über irgendein Thema. Mhm. Und das war jetzt das Thema Zeit, so ein bisschen, das Zeit mit Kindern, und es war super interessant. Mhm. Also es war ein bisschen trivial, aber interessant. Also so nach dem Motto, ja, ist eigentlich selbsterklärend, aber habe ich so nicht drüber nachgedacht. Also wo es dann darum ging, ja, es ist, ne, man muss nicht immer alles planen, wenn man halt so zum Beispiel dieses typische Gespräch am Esstisch, und wie war die Schule? Gut. Und sonst was? Nö. Und so, weißt du, die man ja immer mit seinen Eltern hat, diese Gespräche früher. Das dann aber trotzdem, also, ja, wie soll ich sagen, der Konsens, also das Thema war dann so ein bisschen, dass man solche Sachen nicht erzwingen kann, sondern eher Zeiträume schaffen sollte, wo dann sowas vielleicht natürlicherweise passiert, solche Gespräche, und nicht, okay, ich kann sonntags nur von 3 bis 4, da müssen wir uns unterhalten, Sohn, da müssen wir zusammen wandern gehen, weil ich das will. Und so, dass man so halt nicht seine Kinder erreicht und bla bla bla, war ganz nett. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, dann ging es auch, irgendwie ging es auf einmal in so eine politische Richtung, so durch die Diskussion, also die Eltern konnten dann Fragen stellen, ja, und dann ging es irgendwie so, ja, und Parteien setzen sich auch nicht davon ein, dass die Familie gestärkt wird, sondern es geht ja eher darum, okay, wie können wir noch eher die Leute im Beruf halten, und keine Ahnung, so Familiengeld ist eigentlich ein Geld für die Reichen, weil ich habe es alles nicht ganz verstanden. Mhm. Also schon verstanden, aber das waren alles dann so auf einmal so mega viele Argumente aus allen Richtungen, wo ich dachte, ja, okay. Mhm. Und dann hat sich einer, ich glaube, so ein bisschen spaßhaft gemeldet, meint so, ja, außer die AfD, die sind ja dafür, die Familie zu stärken. Und dann war es so, kurz gucken sich alle an, waren so, ich glaube, es war ein Witz, aber ich bin mir nicht sicher. Und als Vortragender war er dann so, ja, okay, da muss ich jetzt ja drauf eingehen. Und dann war es so, ja, vordergründig vielleicht, bla bla bla. Und aber eigentlich, wo ich immer auch so dachte, durch alles, auch durch das, ich wieder jetzt im Podcast sage, dass es bei Twitter passiert, dass es auf dem Spiegel irgendwie jetzt Höcke wieder groß abgebildet ist und so, die kriegen halt dadurch, wie sie sich verhalten, halt immer wieder ihre krasse Aufmerksamkeit. Und dann ist immer aber die Frage, finde ich, der Zwiespalt so, du musst dich eigentlich kritisch damit auseinandersetzen, aber irgendwie schaffen sie es auch immer mehr in den Kopf zu kommen. Und wenn dann bei so einer Diskussion auf einmal wirklich so, selbst wenn es ein spaßhaftes Argument ist, auf einmal so gesagt wird, naja, aber abgespeichert habe ich, dass die AfD für Familien steht, abgespeichert habe ich, dass Hitler für gute Autobahnen gesorgt hat, so, ne, irgendwas Gutes haben die ja, Familie, ja, nee, halt auch nicht, wenn du genauer hinguckst, so. Und das, ja, fand ich irgendwie dann wieder so interessant, wie sie doch mittlerweile immer mehr so in den Mainstream auch einziehen und in den, ja, aber die gibt's ja, und die CDU kann ja, also der Präsident konnte jetzt durch die gewählt werden, und alle sagen vorher so, nee, wir würden auf gar keinen Fall mit denen koalieren, und naja, mal gucken, wie es in dem Jahr ist, wenn sie dann so stark sind, dass sie dann doch gebraucht werden für eine Koalition. Ist dann auf einmal wieder so, ja, die haben sich ja auch geändert. Und keine Ahnung, wie argumentiert man dann auf einmal? Das fand ich interessant. Und ein lustiges Meme war auch noch mit hier so der FDP, wo es dann als Christian Lindner, als die FDP gewählt wurde, hat er dann so gesagt, ich will lieber nicht regieren, als falsch zu regieren oder so, ne? Weißt du noch? Wo die dann zurückgezogen haben und alle waren so, ey, ganz ehrlich, was seid ihr denn für Wackos? Und dann war so, ich will lieber irgendwie mit einem Nazi regieren, als nicht zu regieren. War es dann auf einmal so
umgedreht. Ach so, ja.
Das fand ich halt ganz witzig, weil man es ihm so in die Ohren hauen konnte.
Aber auch irgendwie lustig, weil das passt auch zu dem vorherigen, ne? wenn du so eine Art Zeitleiste hättest,
die
gut durchsuch super ist, so nach dem Motto, ah, guck mal, das hast du gesagt, dann hast du das gesagt, dann hast du das gesagt. So, what the fuck.
Das ist so wie mit diesen Trump-Tweets und so. Und das ist halt einfach, wo man so merkt, es wird einfach immer absurder. Und die Leute, also das kann man ja niemandem vorwerfen, du kommst ja nicht mehr hinterher. Du hast halt diese Protokolle nicht, von denen wir eben gesprochen haben, diese geilen Gedankenprotokolle, die du immer sehen könntest. Sondern du hast immer nur so, okay, man kann sich ja nicht mehr Informationen als diesen Monat irgendwie, sag ich mal, wenn du immer dich informierst über alles Mögliche, dann wirst du ja zugeschissen mit allem. Und dann weiß ich ja wirklich nicht mehr, was vor 5 Jahren die vielleicht noch gesagt hat, die und die Person. Und dann kramen das Leute raus und ich so, das ist so absurd, das kann doch nicht sein, dass sie sich so krass diametral gegenüberstehen, diese Meinung. Das kann doch nicht passieren. Ja, irgendwie schon. Und das wirkt so merkwürdig. Wenn ich dann immer so denke, dass wir damit dann Probleme haben, als, sag ich mal, Leute, ne, mit einem Gymnasialabschluss, bla bla bla, wo wir immer gesagt haben, ne, es ist so, man ist in einer gewissen Bubble. Und dann gibt es ja auch Leute, die das quasi auch nicht haben. Die interessieren sich für was ganz anderes, was ja vollkommen cool ist. Aber weiß ich nicht, was ich jetzt für ein Beispiel nennen kann, aber die haben ganz andere Sorgen und ganz andere Probleme und ganz andere Sachen, die sie vielleicht beschäftigen. Wie sollen denn dann so jemand noch der nicht so viel Freizeit hat, sich mit so einem Scheiß zu beschäftigen, da irgendwie mitkommen. So, das ist halt.
Schaffst du nicht.
Genau, und geht nicht. Das ist super merkwürdig und schwierig, finde ich. Weswegen ich auch so ein bisschen schwarz sehe, halt auch für so, was die nächsten
Wochen. Wobei man muss auch gespannt. Differenzieren zwischen den ganzen Informationsbröckchen, die immer so wieder aufpappen, so nach dem Motto, da wurde das gesagt, und halt immer das große Ganze, das große Bild letztendlich pro Partei. Hm. Ich helfe mir immer damit, dass ich sage, hey, bevor ich wählen gehe, schaue ich mir halt Parteien halt an, aber eher auf so einer Metaebene, so nach dem Motto, was sind so deren Werte, was sind so deren Ziele. Weniger, was hat der eine mal gesagt, weil da kommst du dann gar nicht hinterher, das, wie du beschreibst. Ne? Also niemand ist in der Lage nachzuvollziehen, wer hat wann was gesagt und wie widersprüchlich ist das. Ne? Mhm. Deswegen, das versuche ich gar nicht zu greifen, weil es dann einfach zu viel wäre oder wenn es nur so, sag mal, so ausschnittsartig ist.
Ja, und du musst ja auch
mal, welchen Schnipsel habe ich mir jetzt rausgepickt, ja, und dann leitet der dich entweder also ohne Kontext ist halt auch schwierig, das zu bewerten dann immer, ne?
Ja, und man muss den Leuten ja auch, finde ich, immer noch zugute halten, egal bei welcher Partei sie sind, es sind halt trotzdem noch Menschen. Klar können sich entweder Meinungen ändern und man kann auch Fehler machen und man kann sich nicht so präzise ausdrücken und so. Also da bin ich gerade ein bestes Beispiel für, dass man dann auch mal denkt, ja, im Podcast, wahrscheinlich nicht, wahrscheinlich habe ich auch vor 5 Folgen was ganz anderes gesagt und jetzt sage ich was anderes und so. Weil man auch nicht immer in jeder Situation die präziseste Sprache für einen Anlass irgendwie wählt dann so. Ne?
Ja, und vor allem, wenn man jetzt einfach nur einen Schnipsel aus dem Podcast rausziehen würde, heute, könnte man dich auch darstellen oder mich darstellen wie sonst wen. Deswegen, ich versuche mir dann mal über diese grobe Ebene zu helfen, zu sagen, hey, warte mal, wofür stehen die eigentlich, was sind eigentlich deren grob Ziele und Werte, die sie verkörpern pro Segment, weniger, was hat der aktuelle Vorsitzende gesagt, und weil, ne, die Menschen ändern sich dann auch und ja, aber das ist ein schwieriges Thema. Wie gehst du damit um mit dieser ganzen Flut an Infos? Ne?
Ja, weil ein Teil dieser Flut der Infos war, das fand ich auch noch ganz interessant, war, wir hatten den Auschwitz Memorial Day so ein bisschen. 75 Jahre, ich weiß nicht genau. Irgend so eine Anzahl von Tagen und Jahren. Das war halt nochmal interessant, weil dann so präsent auch wieder war, das ganze Thema. Aber dann ging es natürlich sofort wieder los, ne? Irgendwelche Leute haben sich dazu geäußert und nicht auf eine gute Art und merkwürdig. Und also ich glaube, irgendein CDU-Typ, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube, irgendein CDU-Typ hat dann irgendwie so gesagt, ja, das ist schon alles nicht so cool gewesen mit den Juden und so, aber hey, wir Deutschen sind ja nicht die Einzigen, die Juden nicht so geil finden. So die Flüchtlinge, die wir jetzt ins Land lassen und so, die haben auch voll die Vorurteile gegenüber den Juden. Und ich dachte, ja, okay.
Wow.
Irgendwie merkwürdig.
Cooles Argument, die anderen haben es auch gemacht.
Ja, es ist halt einfach ein bisschen weird, wo man wieder denkt, ey Leute, nehmt doch einfach mal den Tag und geht mal ein bisschen in euch und denkt euch so, ja, okay. Was kann ich persönlich dafür tun, dass es vielleicht nicht nochmal zu sowas kommt oder dass solche Gedanken gar nicht in mir herrschen? Weil da muss ich mal dran denken, als unsere Straßburg-Fahrt, da waren wir doch in Dachau. Mhm. Waren wir in Dachau?
Ja,
ich glaube schon. Ne? Also auch in einem Konzentrationslager. Arbeitslager? Konzentrationslager? Ich weiß gar nicht. Oh Gott. Egal. Auf jeden Fall da, wo es nicht cool war. Und das ist, glaube ich, eine so der prägendsten Momente, Erfahrungen so geschichtlich so in meinem Leben. Das fand ich richtig, richtig krass. Ja. Und wo ich so dachte, das müsste eigentlich jeder mal so gesehen haben, der da irgendwie, dem da vielleicht so das Gespür für fehlt, weil ich glaube, du kannst es nur fühlen, wenn du mal so da warst und diese Atmosphäre gespürt hast. Weil sonst ist es immer so, ja, im Geschichtsbuch stehen da irgendwie, dass da irgend so eine absurde Zahl von Juden irgendwie getötet wurden. Ja, keine Ahnung, Zahlen, bla. Kann man sich kaum vorstellen. Aber wenn du dann einmal, ich weiß noch, der Typ hat doch dann gesagt, ja, ihr könnt jetzt auch mal in diese Zelle reingehen. So. Und wir waren so, ja, müssen wir auch nicht. Ist auch nicht so geil. Ja. Und so selbst die coolsten Typen, die ganze Zeit Blödsinn gemacht haben, waren so, oh nee, gerade irgendwie nicht. Ja, und ich glaube, wenn du das mal so gespürt hast, dann fällt es dir leichter, oder beziehungsweise dann fällt es dir schwerer, das so zu sehen, als wäre es egal in irgendeiner Form und so dieses, ja, ich war das ja nicht, deswegen ist mir das alles wurscht. Ja, kann man denken, aber vielleicht kann man das auch ein bisschen differenzierter meinen dann so. Fand ich nochmal interessant.
Ja, ich frage mich dann immer, was Leute zu solchen Aussagen treibt und ich wünschte mir, es wäre nicht nur Dummheit, sondern auch so ein bisschen sowas wie, wow, ich habe, also, dass die einfach selbst nicht mehr klarkommen, also, dass einfach irgendwas im Kopf nicht mehr funktioniert, weil zu viele Informationen und dann, oder also manchmal denke ich mir, also ich kann es nicht nachvollziehen. Also in meinem Kopf macht es nicht irgendwie logisch Klick, wenn ich dann nochmal nachdenke, wie kommt ein Mensch darauf, so eine Aussage zu tätigen? Was ist seine Intention? Was ist seine fucking Absicht? Und irgendwie...
Das ist einfach nur so eine Negativaussage.
Es ergibt einfach keinen Sinn. Nee, egal wie du es drehst, mein persönlicher moralischer Kompass sagt, in allen Varianten, nee, nein, so, einfach genau. Nein.
So, wenn du nichts Vernünftiges zu sagen hast, halt an einem Detail einfach die Fresse.
Maul, genau. So, oder selbst wenn du damit irgendeine fiese Masterplan-Strategie verfolgst, wie du dann am Ende irgendwem helfen kannst, das ist nicht der Weg, wie du da hinkommen solltest. Ja. Es gibt 1000 Pfade, nimm nicht diesen Weg.
Don't go over the juice.
Ja, also genau, es gibt einfach Tabus, so aus gutem Grund. Und trotzdem, also ich finde da auch keinen Pack an. Das ist für mich einfach nur so dämlich und auch heuchlerisch oder wie sagt man, verräterisch, so nach dem Motto, der ganzen Historie, allem hast du, also du zwingst dich selbst in eine Situation, wo man von dir sagen könnte, entweder bist du doof oder dir ist alles egal und du hast keinerlei Wertevorstellungen.
Oder du bist halt krass antisemitisch.
So, ne? Oder du bist die Art von Mensch, die echt. Also, geil ist das Zitat, glaube ich, von Big Bang Theory, dass du dein ganzes Leben lang Zeit, warum nimmst du die heute nicht mal frei und bist einfach mal kein Arsch? Und das ist dann einfach so in meinem Kopf, so nach dem Motto Label an die Person mit entweder doof, Antisemit oder einfach nur, du hast deine Seele verkauft.
Das ist halt vielleicht auch, genau. So, kann ja auch alles.
Alle drei Varianten sind halt scheiße. So. Ja. Verkauf halt nicht deine Seele. Sei halt kein Trottel und das dritte sowieso nicht.
Ja. Um dich aus dieser negativen Note zu enden, können wir nochmal kurz in so ein bisschen Serien-Netflix-Richtung wechseln.
Sex Education, durch.
Hast du?
Ja.
Ist gut?
Voll cool.
Ja, ich hab's nicht geguckt, deswegen.
Ist cool.
Keine Staffel.
Ist lustig.
Es gibt zwei, ne?
Macht Spaß zu gucken. Ja.
Es ist irgendwie so, kurze Story ist doch irgendwie Sohn von einer Lehrerin und die hat irgendwie Sexualkunde und klärt alle Leute auf und macht's vor ihm peinlich. Nee? Mhm. Dieser Trailer sieht bei Netflix
so aus. Sie ist Therapeutin.
Ah, Therapeutin, okay.
In der zweiten Staffel, alle, die den Trailer gesehen haben, macht sie halt auch ein bisschen was in der Schule.
Okay.
Aber eigentlich ist sie Sextherapeutin und er ist quasi in der Schule und man lernt ihn als Charakter und die anderen so kennen, wie sie quasi durch diese Zeit gehen, wo auf einmal das Thema Sex plötzlich relevant wird und es gehen halt alle unterschiedlich damit um und ich glaube, die Intention ist schon so ein bisschen.
Du hast die Mauerblümchen
und keine Ahnung. Genau, du schaffst es jeden, der auch mal durch diese Phase gegangen ist oder der jetzt gerade aktuell drinsteckt, so ein bisschen abzuholen und sagen, hey, guck mal, kannst du dich mit dieser Person identifizieren? Das ist halt lustig, weil was passiert in meinem Kopf? Ich gucke das und denke mir so, Schulzeit von damals.
Ja.
Ah, und dann kriegt jeder ein anderes Gesicht aus meiner echten Vergangenheit und das macht die Serie so charmant irgendwie.
Hast du uns beide auch wieder gefunden?
Nee.
Mm.
Weil, ein bisschen teilweise. Also es ist aber nicht so 1:1, dass man sagt, boah,
100%.
Ich bin so wie du. Oder wow, das ist Max 2.0.
Ja,
cool. Also wirklich, der Versuch ist wirklich breit zu gehen. Das heißt, wenn hast du so Momente, wo du sagst, so hätte ich auch reagiert, also habe ich damals sogar mal reagiert, aber nicht so, okay, das ist ein Ebenbild.
Ja, ich habe jetzt mit Chiara angefangen, hier Lock and Key, habe ich gestern mal bei Instagram gepostet. Du siehst da hinten, sind auch die drei Bücher / Comics / Graphic Novels drin. Die sind geschrieben von dem Sohn von Stephen King, Joe Hill heißt er, glaube ich.
Wirklich, oder ist das auch so ein Fake-Name?
Kann auch sein, dass es ein Fake-Name ist, keine Ahnung. Auf jeden Fall von dem. Und es ist eine mega, mega coole Geschichte. Ich weiß gar nicht, ob ich es damals im Podcast erzählt habe, worum es da so geht. Nur ganz kurz abgerissen geht es quasi darum, Familie muss aus irgendwelchen Gründen in ein Haus ziehen, wo der Vater früher groß geworden ist. Und da, das ist das Keyhouse, das heißt Schloss und Schlüssel heißt ja das Buch, übersetzt für die, die nicht so gut, für die nicht Anglophilen. Na Quatsch. Und in diesem Haus sind halt voll viele Schlüssel versteckt. So, und die haben irgendwelche magischen Fähigkeiten. So. Aber jetzt nicht so super psychomagisch, sondern so ein bisschen gediegen magisch.
Okay.
Obwohl, also, ja, ein bisschen magisch. Egal. Auf jeden Fall ist das Coole, also diese coolere Story dahinter ist, dass quasi nur die Kinder das so wahrnehmen und sehen können und so. Und die Erwachsenen können das nicht. Und wenn die irgendwann ein gewisses Alter erreichen, dann vergessen die das alles und dann wissen die nichts mehr davon und so. Und
das ist halt ist der Dad, der aufgewachsen ist, weiß gar nichts mehr von
diesem. Der weiß nur, dass dieses Haus irgendwie merkwürdig ist und sagt denen immer, geht da nicht, das ist scheiße da und so. Und es ist ja so ein bisschen auch dieser Stephen King-Part oft so, ne, ob du jetzt S nimmst und so, ne, ist ja auch immer, die Kinder sind so die Hauptcharaktere, die halt irgendwie so, und diese Serie hat einfach so einen Vibe, finde ich, von Harry Potter meets S meets Stranger Things. Das ist halt irgendwie ganz cool, weil es so nicht so High-Fantasy ist, würde man sagen, also nicht so, okay, alles ist bunt und crazy und alles ist voll absurd, sondern eigentlich sehr, sehr runtergebrochen, aber trotzdem voll spannend. und irgendwie so eine gewisse Portion Mystik drin, okay, die halt irgendwie cool ist. Kann ich nur empfehlen, will gar nicht so viel darüber sagen, aber es ist eine richtig coole Netflix-Serie, die jetzt nicht nur so für die harten Nerds oder von sonst irgendwas, sondern kann sich jeder angucken, Männlein wie Weiblein, würde man sagen. Das ist echt ganz cool.
Sounds gut. Hast du schon angefangen zu gucken?
Ja, wir sind bei Folge 5 schon.
Okay.
Wir haben gestern
und geguckt. So Vergleich, kurz Comic und.
Das war auch das Geile. Das erste Mal in meinem Leben nach der Serie hier The Boys, ja, wo ich auch die Comics kannte, dass ich mal das Buch gelesen habe.
Ja, das Buch dann
für genau. Und Chiara so das eben nicht getan hat, sonst bei Harry Potter und so ist
sie immer so. Dann sagst du da, oh, das Buch ist viel besser.
Nee, also es ist tatsächlich sehr nah dran. Das Geile finde ich immer, dass du bei Comics, ja. Das ist ja auch für die Drehbuchschreiber voll einfach, weil die können dann manche Bilder nehmen aus dem Comic und die 1:1 in den Film übersetzen. Mhm. Zum Beispiel spielt ein Sohn von denen Eishockey. Mhm. Und ein prägnantes Bild in meinem Kopf war, wie du so eine Nahaufnahme von seinem Gesicht in dem Comic hast, wie er so verbissen quasi unter der Maske ist, weil er irgendwie Problems hat und so, ne? Und exakt diese Einstellung hattest du quasi auch in der okay. Serie. Okay. Das heißt, die können da weniger schnell Fehler machen, weil nicht alle unterschiedliche Bilder im Kopf haben. Vor allem
gibt das Comic ja auch schon was Visuelles vor.
Richtig,
was,
ne, das meine ich. Du kannst eigentlich weniger Fehler machen. Und macht total Bock, ist nah dran, macht voll Spaß. Und ich bin nicht so wie die ganzen komischen Buchleute, die dann sagen, nein, lest auf jeden Fall die Bücher, guck die Serie und lest die Bücher. Ist beides okay. Alles sind gut.
Alles hat seine Daseinsberechtigung.
HB muss Pap haben, um wieder zum Anfang zu kommen. Was auch immer das bedeutet.
Was auch immer das bedeutet.
Obi et Orbi.
Anfang, das ist das Ende. Und ja.
Alpha und Omega.
Ja.
Schön.
Was steht die Woche an?
Die Woche. Ich glaube, relativ entspannt. Eigentlich tatsächlich nicht so viel. Ganz cool ist, ich habe jetzt angefangen, sonntags bin ich jetzt in so einer Volleyballtruppe drin. Wir gehen jetzt immer sonntags beachen von 10:30 bis 10:30. Das ist ganz cool, dass ich wieder so ein bisschen regelmäßiger in Volleyball reinkomme. Mhm. Angetrieben von dieser geilen Serie auf Netflix. Haikyuu, guter Tipp. Viel besser als Lock and Key. Guckt das alle.
Okay. Na,
und ja, ansonsten, ich habe so ein bisschen Heimwerker-Sachen zu tun. Für unsere Couch, die ich gebaut habe, habe ich jetzt so Füße geholt, dass du die Couch quasi, die ist ja wie so eine Zugbrücke gebaut, du kannst die dann jetzt lösen und dann quasi als großes Bettenlandschaft bauen. Das habe ich jetzt die Füße geholt, die quasi hinten die Lehne dann stützen,
verstanden,
dass du die nach hinten runterlehnst. Und hinter unserer, wir haben ein neues Bett bekommen. Nur kurze Geschichte, es war sehr witzig, es war einfach das Schwerste, was ich in meinem Leben je getragen habe. Wir haben zum Glück Hilfe vom Nachbarn bekommen. Chiara hat geheult, sie war zu schwach und wusste es selber und ich, also und es war auch zu schwer, also wir hätten es niemals geschafft.
Ja.
Ich war kurz davor, Chiara weinend ins Fitnessstudio zu schicken, zu sagen, hier, hol Mitleid, hol die starken Jungs aus dem Fitnessstudio, wir schaffen das nicht.
Okay, krass.
Ja. Das war echt so krass schwer. Und das in den vierten Stock war super ekelhaft und mir tat der Nachbar voll leid, weil der war so, ist so rausgekommen und war dann so, ah fuck, hätte ich die Tür mal zugelassen. Jetzt bin ich hier drin gefangen.
Okay.
Und ich finde es super bequem. Es ist halt so ein bisschen höheres Bett, ist nicht ganz geil. Ich habe noch ein bisschen Sorge, Chiara kommt nicht so richtig gut zurecht, aber man sagt immer so, man braucht so 5-6 Wochen, um sich einzuliegen. Mhm. Ich hoffe mal, dass das noch so passiert.
Aber man sieht ja auch schon, im Progress bei ihr, ne?
Alter, ich kann das nicht runtertragen, ganz ehrlich. Du musst wieder Natalien, sonst musst du mir helfen. Oh Mann, ey, das wäre super Krise, aber mal gucken.
Aber ist es denn so, dass man sagen könnte, man holt andere Matratzen?
Ja, ich hoffe.
Damit, oder muss das gesamte Bett im Zweifel?
Nee, ich hoffe, dass die Matratze im Zweifel ausgetauscht werden kann einfach. Und dafür, da ist quasi die Lehne von diesem Bett. Wir hatten vorher keine Lehne am Bett.
Ja.
Und wir haben so eine fette Fußleiste, die du da siehst. Die ist locker 4 Zentimeter breit. Das heißt, diese Lehne ist quasi so ein bisschen wackelig. Das heißt, wenn du dich anlehnst an die Lehne, hast du das Gefühl, du brichst gleich diese Lehne vielleicht ab. Also nicht, weil die instabil wäre, sondern ich fühle mich einfach schlecht, mich die so zu verbiegen. Und deswegen habe ich so eine Leiste geholt, die ich einfach dahinter an die Wand schraube.
Ach so, ja.
Wo ich dann auch quasi wieder.
Sonst kannst du das Bett auch aussägen, aber die Leiste tut es halt auch. Du kannst auch von der anderen Richtung kommen.
Genau, das ist einfacher. Und dann kann man auf diese Leiste, können wir auch dann die Steckdosenleiste legen für die Ladekabel. Und dann passt das auch wieder so, dann so voll heimwerklich.
Und so Lichthintergrund.
Nenn mich Finn Kliman. Genauso LED-Leisten sind schon bestellt. Ja. Nee, auf gar keinen Fall.
Warum?
Ja, nee, ich brauche das alles nicht. Das ist zu viel
Noch nicht.
Zu viel Spürkes.
Nächstes Mal da, dann leuchtet das ganze Ding über LED.
You never know. Ja. Genau, ansonsten nur ein bisschen Unterricht in der Schule, wird gut. Sonst ist, glaube ich, nichts großartig geplant. Nur Karnevalszeit fängt, glaube ich, bald an.
Das stimmt. Nicht nächste Woche, sondern die Woche darauf geht es, glaube ich,
schon. Genau, das ist ganz geil. Wir haben jetzt auch den Donnerstag frei, weißt du? Hast du schon erzählt?
Nee, aber.
Ja, das heißt Donnerstag, Freitag, Montag, Dienstag und Mittwoch, weiß ich gar nicht. Nee, Mittwoch, glaube ich, nicht mehr, ne? Oder?
Nee, weiß ich nicht.
Ich weiß auch nicht genau. Mega viel frei. Das wird super chillig. Rosenmontagszug mit den Leichtathleten wird dann cool. Ja, ansonsten entspannte Wochen, die so anstehen. Wie ist bei dir?
Ich habe nächste Woche ist relativ normal, ganz normal einfach arbeiten. In der Woche darauf, wenn Karneval ist, bin ich am Donnerstag auf der Karnevalsparty von der Arbeit.
Oh, Freitag also was gehst du verkleidet?
Als Astronaut.
Ernsthaft?
Ich habe so ein Overall.
Hast du dir schon besorgt?
Ja, haben wir so als Teamkostüm, so haben wir so mit ein paar Leuten uns
abgestimmt. Das heißt, du hast es nicht organisiert?
Nee, ich habe einfach
nur okay, gesagt, ich dachte
wie viel? 20 Euro bin ich dabei.
Hast du aber gesagt, ja. Ich bin Yuri Gagarin?
ich weiß nicht, was das, ich habe das Ding zu Hause, ich weiß gar nicht, was für Patches da so draufkleben, aber auf jeden Fall habe ich jetzt so einen weißen Overall mit so. Aber ich bin ja nicht doof, hab mir noch so ein NASA-T-Shirt gekauft.
Ah Mann, du hättest das voll witzig machen können. Du könntest so der Kosmonaut sein, der lustige russische Astronaut, weißt du, der dann so sagt.
Ja,
so,
aber finde mal ein, was wie auch immer die Space Agency da heißt, finde mal so ein T-Shirt. Jedenfalls habe ich mir noch ein T-Shirt geholt, weil ich glaube, das Ding ist super warm und dann kann ich das so obenrum abziehen und dann habe ich das NASA-T-Shirt,
genau. So wie bei Dings.
So wie früher immer mit den Känguru-Kostümen und so. Ja, also super basic gehalten.
Okay.
Ja. Freitag habe ich dann Urlaub. Dann die Woche darauf, Montag ist auch von der Arbeit aus frei, das heißt erst Dienstag, Mittwoch und dann ab dem Donnerstag, den 27. habe ich auch nochmal eine Woche Urlaub.
Wahrscheinlich ist bei euch vor der Haustür auch die Hölle los da,
ja, wahrscheinlich. Arbeit.
Deswegen ist es wahrscheinlich auch gut, dass er frei ist.
Ja, auf jeden Fall. Das heißt, ich habe jetzt so ein bisschen nächste Woche dann, normal und dann so ein bisschen Urlaub gespickt mal hier und da.
Du musst sagen, warum du Urlaub hast, das ist nämlich voll süß, Willi ist voll der gute Boyfriend.
Ach, papalapap.
Unterstützt seine Freundin in der Prüfungsphase.
Das bringt es auf
den Punkt. Das ist total süß.
Ja. That's the game.
That's the game. Das heißt, wir sehen uns in der Woche oder so.
I guess.
Wir brauchen nicht wieder 2 Wochen Pause, glaube ich. Dafür ist es chillig genug, glaube ich, oder?
Ich denke auch, ja.
Kriegen wir hin.
Nächste Woche sollte funktionieren.
Alrighty. Dann
sind wir fertig. Ciao, Kakao.
Aus die Maus.